interessantes Thema. Zuerst, als Gott mir diese Botschaft gab, habe ich gesagt, was soll das? Was Jesus nicht erwartet. Er erwartet eigentlich sehr viel von uns. Aber genau das, diesen Impuls gab Gott mir, sagt den Leuten, was Jesus gar nicht erwartet und sie trotzdem tun. Und was Jesus gar nicht will. Nur nebenbei. Jesus wollte nicht der Brotkönig von Judäa werden. Er hat sich entzogen, ist in die Wüste geflohen oder nach Norden ins Ausland, hat sich abgesetzt, als sie ihn zum Brotkönig machen wollten. Jesus will kein Brotkönig werden. Also das will er nicht, dass der Menschen nur Brot gibt. Er möchte der Heiland der Welt sein, der Erlöser. Er möchte auch nicht nur der Heiler sein. Jesus will nicht nur der Befreier sein, er will der Erlöser sein. Erlöst vom Tod und Teufel und Sünde und was alles so miteinander ist, was Jesus nicht erwartet und was Jesus nicht sein will. So, aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen für morgen früh. Sei von Gott fasziniert, sei von Gott begeistert, sei von Gott erfüllt. Das wird meine Botschaft sein. Werde voll von der Macht und der Liebe Gottes, die Kraft Gottes und so weiter. Und sei begeistert, begeistert von Gott. Und ich bin schon in der Vorbereitung begeistert geworden. Ich habe mich so gefreut, indem ich da es einfach gespürt habe, Gott will gelobt werden, Gott will gepriesen werden, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, wo Menschen Gott begeistert sind von Jesus, da passiert was. Da offenbart sich der Herr. Und dann am Mittwoch, denke an deine Bedürfnisse. Wieder ein komisches Thema. Denke an deine Bedürfnisse. Du bist genauso wichtig wie alle anderen Leute. Du bist genauso wichtig wie der Heiland. Hast richtig gehört. Hab keine Angst. Denk an deine Bedürfnisse. So viele Leute übernehmen sich. Die denken, sie sind alles und sie müssen den anderen Leuten dienen und dann brechen sie zusammen. Denk an deine Bedürfnisse. Am Freitag wird das Thema sein, es geschieht nach deinem Glauben. Und dann am Samstag, sei nicht mittelmäßig. Immer, es sind spitzfindige Themen, die ich versuche damit den Leuten zu helfen und einfach weiter zu sagen, sei nicht mittelmäßig. Wenn schon, dann richtig oder gar nicht. Also, sonst lohnt sich die ganze Sache. Ganz halbe Sachen lohnen sich bei dem lieben Gott nichts. So, was Jesus nicht erwartet. Nur jetzt als Überschrift. Wir hören so viel, was Jesus fordert. Heute will ich mal anders sprechen, was Jesus gar nicht will, gar nicht verlangt. Was denkt ihr über seine Jünger? Und seine Jünger haben uns einige Beispiele zurückgelassen, was Jesus gar nicht wollte, aber sie wollten es. Sie wollten es. Sie wollten, als sie merkten, jetzt ist ein großes Fest, ein Pilgerfest, jetzt sind so viele Leute in Jerusalem. Jesus, geh nach Jerusalem und offenbar dich als der Messias. Und was hat Jesus gesagt? Ihr könnt gehen. Eure Zeit ist immer, aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus hat sich nicht manipulieren lassen von den Leuten und hat nicht die Wünsche von Leuten erfüllt, sondern er tat, was der Wille des Vaters war. Das war seine tägliche Speise. Er lässt sich also nicht manipulieren. Und die Jünger dachten, jetzt, Herr, jetzt. Deshalb hat Judas auch den Herrn Jesus verraten. Der dachte, wenn er herausgefordert wird, er wird was machen. Aber er hat nichts gemacht. Er hat sich gefangen nehmen lassen, er hat sich kreuzigen lassen, der ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. So, er tat nicht, was die Leute wollten und hat nicht die Wünsche der Menschen erfüllt, sondern den Wunsch Gottes. Dein Wille geschehe. Deshalb kamen wir auch hier auf diese Erde. So, und die Jünger wollten immer den Herrn Jesus immer pushen. Mach das, Heiland, geh, tu das. Auch wir machen manchmal. Wir haben auch dieselbe Krankheit. Wir versuchen auch, den Herrn Jesus zu pushen ein bisschen. Herr, mach da ein Wunder, lass dort ein Wunder geschehen, hilf dort. Nein, Jesus kommt und handelt, wenn es seine Zeit ist. Er sagt, eure Zeit ist immer, aber meine Zeit, dieses Kairos, diese bestimmte, richtige, göttliche Zeit, die ist noch nicht da. Und als er merkt, jetzt ist die Zeit, jetzt. Jesus erfüllt nicht alle Wünsche, nur dem Fall. Ich denke nur an Maria und Martha. Der Bruder Lazarus ist schwer krank, liegt im Sterben und er beeilt sich gar nicht. Der kommt nicht. Also er tut nicht, was die Leute erwarten. So, er bleibt zu Hause, wo er dort ist und macht eine gute Zeit. Und als der Lazarus gestorben ist, dann kommt er erst. Und er sagt, ich will ihn auferwecken. Der Herr will immer mehr tun, als wir immer erwarten. Deshalb, er lässt uns manchmal durchhängen. Was Jesus nicht erwartet, ist, dass wir vor der Zeit etwas bekommen. Die Zeit muss reif sein, die Umstände müssen stimmen, die Situation muss klar sein. So, Jesus hat seine Leute gehabt, die haben ihm vertraut. Und die kannten Jesus, sie hatten die Offenbarung, die Erleuchtung, dass er der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes ist. Petrus hatte diese Offenbarung. Aber dann, was Jesus nicht getan hat, dass er sich vom Kreuz gedrückt hat. Er hat gesagt, ich muss diesen Weg gehen, ich muss nach Golgatha gehen, aber Herr, das widerfahre dir nicht. Du siehst, der Herr Jesus ließ sich nicht manipulieren von seinen Gefühlen, von der Masse der Leute, wo sie ihn als Brotkönig machen wollten. Im hohen priesterlichen Gebet übergibt Jesus die Jünger dem Vater und sagt, Vater, ich habe sie empfangen von dir und jetzt gebe ich dir diese Jünger ab. Und jetzt mach du mit ihnen, was du willst. Johannes 17, wir bleiben kurz da drin. So, er hat sie vom Vater empfangen und gibt wieder am Vater zurück. Und er sagt, ich bitte nicht für die Welt. Ich bitte nur für die, die du mir gegeben hast. Jesus hat nicht für die Welt gebetet, interessanterweise. Er kam, um die Welt zu erlösen, aber er hat nur für die gebetet, die der Vater ihm gegeben hat. Und er sagt Jesus, und Jesus sagt, Vater, ich bitte, dass du mich verherrlichst bei den Leuten, bei meinen Jüngern. Und die Verherrlichung Jesu war nicht, dass es Glanz und Gloria und jetzt ein Engel Gabriel kommt. Die Verherrlichung war die Kreuzigung. Er hat nicht die Wünsche der Leute erfüllt, er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Und die Verherrlichung Jesu war, er wurde erhöht am Kreuz, nicht auf einem göttlichen Thron, sondern das Kreuz. Das Kreuz. Und deshalb, Herr, das widerfahre dir nicht. In Johannes 17, Vers 1 und Vers 22, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. Und das war Kreuzigung, das war Golgatha, das war Sterben. Also die Verherrlichung Jesu geschieht im Tod. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen auch gegeben. Und weißt du, was die Herrlichkeit ist? Auch das Kreuz, auch das Sterben, nur nebenbei. Weil es gibt keinen Weg zur Erlösung als das Kreuz. Es gibt keine Krone oder dem Kreuz. Deine Herrlichkeit, die habe ich denen weitergegeben. Die Herrlichkeit, das war die Niedrigkeit oder die Erniedrigung Jesu. Und Geschwister, wenn wir siegreich sein wollen, was Jesus nicht erwartet, dass wir groß aufprotzen und auftrümpfen und zeigen, ich bin der König. In Südafrika, da gibt es dumme Pastoren, Gott möge vergeben, sie sind aber dumm. Sie sagen, oder diese Pastoren sagen, also wir müssen ein größeres Auto haben, ein schöneres Auto haben als der Bürgermeister. Denn wir sind Königskinder. Weißt du, das ist Angeberei und Stolz, das ist nie und nimmer der Wille Gottes. Gott will, dass wir demütig bleiben, dass wir auf dem Teppich bleiben, dass wir normal bleiben, das ist Gottes Wille. Das Kreuz ist der Wert des Jüngers und bedeutet Jüngerschaft. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz bringt Gott zur Geltung. Du das Kreuz. Und deshalb, was Jesus nicht will, er will nicht den Thron. Er will nicht der Brotkönig werden. Oder der große Heiler. Oder der große hohe Priester. Nein, er will der Erlöser werden. Er stirbt, er ist bereit, am Kreuz zu sterben und Gott zur Geltung zu bringen. Und den Menschen zu zeigen, das ist die Liebe Gottes, dass es seinen Sohn gibt, für alle, die an ihn glauben. Das Kreuz bringt Gott zur Geltung. Ich habe dich verherrlicht und verherrliche dich in meinen Jüngern jetzt, wenn ihr sie, Vater, macht, dass sie den gleichen Weg gehen. Der Schmerz bringt viele Vorteile. Viele Leute glauben das gar nicht. Die denken nur, wenn ich gesund bin, dann bin ich richtig, stehe ich zu Gott richtig. Nein, du stehst zu Gott richtig, wenn du krank bist und Gott dich durchträgt und Gott dich hält und Gott dich bewahrt und Gott dir die nötige Kraft gibt in der Schwachheit. Paulus erfährt von Gott, als er da dreimal betet mit großer Intensität. Vater, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und Gott nimmt es nicht, Gott tut es nicht. Sondern Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das ist Verherrlichung, dass du in der Schwachheit Gott erlebst, durchgetragen wirst von Gott. Und der Schmerz fordert etwas heraus und so entstehen die Perlen. Und hör mal, in der Offenbarung, wenn du liest, die Tore des neuen Jerusalems sind nicht irgendwelche große Edelsteine, sondern Perlen. Perlen. Und zwar Perlen geschehen ja durch Verletzung, durch Verwundung, durch dass etwas in unser Leben eindringt und dann wird die Muschel gebildet, in der Muschel die Perle gebildet. Schmerz bringt Segen. Du hörst dieses Evangelium nicht immer und nicht überall. Weißt du, den Leuten wird vorgegaukelt und erzählt, wenn ihr an Jesus glaubt, habt ihr keine Probleme mehr, keine Schwierigkeiten mehr, keine Anfechtung, keine Versuchung, keine Sorgen, keine Krankheit. Verstehst du, das ist eine Lüge. Da hast du vielleicht noch mehr Krankheit, noch mehr Sorge, noch mehr Kummer, noch mehr Bedrückung. Aber in dem allen überwinden wir weit. Dann sind wir Überwinder. Wir bilden da diese Perle als ein Tor vom neuen Jerusalem. Diesen Grundsteine des neuen Jerusalems. Und der Meister hat uns vorgemacht, worauf es im Reich Gottes ankommt. Mein Thema ist, was Jesus nicht erwartet und nicht will. Er will nicht, dass wir groß erfolgreich sind, und auftrümpfen können und aufzählen können, ich habe so eine große Ernte und so viel Segen erlebt. Nein, Gott will, dass wir uns ja, durch den Weg der Erniedrigung gehen, das schwer auszudrücken, den Menschen, den materiellen Menschen ist schwer zu verstehen. Durch Leiden hier führt der Weg zu dir, singen wir in einem Lied. Durch Leiden hier führt der Weg zu dir. Und das ist der Weg, den Gott mit uns geht, den Jesus mit der Vater mit Jesus gegangen ist. Und genau so will ich sie verherrlichen. Was Jesus nicht erwartet, dass du große Erfolge hast, sondern was Jesus erwartet, dass du Niederlagen hast und in der Niederlage trotzdem triumphierst und sagst, Halleluja, wir haben Sieg in dem Namen Jesu. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Weißt du, Jesus geht darum, nicht, dass wir hier groß populär werden, hier groß bekannt werden, sondern Jesus geht darum, dass unsere Namen im Himmel bekannt werden. Und nicht, ich habe in deinem Namen das und ich habe in deinem Namen das getan. Das geht bei Jesus gar nicht darum. Bei Jesus geht es darum, weißt du, dass der Vater sich freut. Du hast an mir, an Jesus festgehalten. Es geht nicht darum, dass du die Welt in Staunen bringst, sondern dass dein Name im Buch des Lebens steht. Und das ist wichtig. Und wie kommt mein Name im Buch des Lebens? Viele Christen werden schockiert sein eines Tages, wenn dann die Bücher aufgetan werden, da werden alle Fälle vorgelesen. Und dann geht der Herr schon M ist durch und dann kommt, was weiß ich, O, P, Z und mein Name ist nicht dabei. Das wird ein Schock sein. Für die meisten Menschen wird es ein Schock sein, wenn ihr Name nicht im Buch des Lebens steht. Deshalb sagt Jesus, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Die Herrlichkeit, die Jesus uns gab, weißt du, das ist die Dornenkrone. Die Dornenkrone, das ist die Herrlichkeit. Da ist gar nichts Besonderes dran. Weißt du, das ist Leiden. Das ist sehr unangenehm für das Fleisch. Weißt du, dass wir wegen ihm Unannehmlichkeiten haben. Nimm doch Jesus auf. Geh zu deinen Freunden und sag Jesus. Und dann gehen gleich die Jalousien runter. Du bist erstaunt und verblüfft, wie die Menschen reagieren. Du kannst über Wetter reden, über Allah reden, über den Buddhismus reden, aber sag Jesus. Und dann plötzlich werden die taub und blind. Weißt du, und das ist die Herrlichkeit. Du stößt auf Widerstand. Sobald du mit Jesus gehst, hast du die Herrlichkeit Gottes und du kannst nur entweder drüben und hier was oder hier was haben. Und wir sind drüben gesegnet, beim Vater im Himmel. Mein Name steht im Buch des Lebens. Und deshalb, wenn du mit Jesus gehst, wirst du Widersprüche bekommen, wirst du Scherereien bekommen nach Strich und Faden. Leute werden die Schwierigkeiten machen, nur wegen Jesus. Die werden dich provozieren. Und das erlebte ich als junger Christ. Verstehst du, die haben alles Mögliche versucht, mir in die Schuhe zu schieben, so auf den Weg zu stellen, dass ich mich ärgere. Und die wollten sehen, wie verhält sich Herr Matutis, wenn er jetzt das und das erlebt, wenn er diese Arbeit mehr machen muss, verstehst du, und die lassen dann die Arbeit liegen als Kollegen. Weißt du hast nette Freunde manchmal so am Arbeitsplatz. Und die haben dann mir die Arbeit zugeschoben und jetzt muss halt Überstunden machen und unbezahlt, wahrscheinlich noch sowieso, weil die Arbeit nicht fertig ist, das muss alles in Akkord gemacht werden. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, und jetzt passt auf, was Jesus nicht will und nicht erwartet, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Die ganze Friedensfummelei in dieser Welt ist Blödsinn. Die Welt hat keinen Frieden, die Gottlosen haben keinen Frieden, sagt meine Bibel. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und da wird Mutter gegen Tochter, Vater gegen den Sohn und so weiter. Und da wird es Streit geben. Sobald du an Jesus anfängst zu glauben, da wird es Schwierigkeiten geben. Matthäus 10, Vers 34 und die folgenden Verse. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Obwohl die Engel gesagt haben, Friede auf Erden. Und zwar auf denen Gottes Wohlgefallen ruht. Auf denen Gottes Wohlgefallen nicht ruht. Die sind im Krach und Streit und im Clinch. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Wenn Jesus in dein Leben kommt, ist die irdische Friede weg. Das ist alles wunderbar, verstehst du, alles vorbei. Dann hört die Glätte und die Schönheit auf. Da werden die Leute hässlich, da zeigen sie die Fratze. Da werden deine eigenen Leute dich nicht mehr verstehen. Die haben sogar Jesus als überspannt bezeichnet. Du übertreibst Jesus. Du bist wahnsinnig. Die wollen ihn zurückhalten von seinem Dienst und seiner Mission. Vers 35. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Hör zu. Das ist, was Jesus macht. Oh, es ist herrlich, gerade mit ihm zu gehen, aber er entzweit die Menschen. Mit seinem Vater und der Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter, mit ihrer Schwiegermutter. Da ist zu Hause die Hölle los. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, ernst machst du mit deinem Glauben, du hast zu Hause die Hölle. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen. Denk drüber nach, was Jesus nicht will. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein, nicht deine, die Heiden. Die Heiden wirst du mit den Heiden, mit den Ungläubigen besser zurechtkommen als mit deinen Hausgenossen. Mit Ungläubigen kommst du besser zusammen als mit Gläubigen. Ich sage dir die Wahrheit, ich weiß. Manchmal sind die Gläubigen sehr gehässig, deine Hausgenossen, deine Freunde. Wer aber Vater und Mutter mehr liebt, Vers 37, der ist mein nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist mein nicht wert. Immer wieder, der ist nicht mein nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Und hier hörst du von einem ganz anderen Jesus, als der manchmal in der Kirche, in der Gemeinde oder in charismatischen christlichen Kreisen verkündigt wird. Alles wunderbar. Der ist mein nicht wert. Die Herrlichkeit Jesu ist genau das Gegenteil. Jesus erwartet nicht, dass du ihm sofort zustimmst und sagst, ja, ich bin dabei, ich gehe mit, Herr Jesus, wo du hingehst, da will ich auch das sein. Und wo wohnst du, Herr Jesus? Hör mal, so fragt einer, wo bist du zur Herberge? Und dann sagt Jesus, Füchse haben Gruben, Vögel haben ein Nest, aber das Menschensohn hat nicht einmal einen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Folge mir nach. Was Jesus erwartet nicht, dass du sofort zustimmst. Das muss durch einen Durchbruch in deinem Leben stattfinden. Und in vielen Menschen, in vielen Christen ist kein Durchbruch passiert. Die haben das nicht abgewogen. Die haben schnell zugejubelt, sich auf was eingelassen und dann haben sie alles vergessen. Sie waren begeistert für 5 Minuten. Aber der Herr Jesus braucht nicht diese Begeisterung. Fleischliche Begeisterung. Jesus erwartet, dass du vorher die Kosten überschlägst und dich überlegst, schaffe ich das? Will ich das überhaupt? Bin ich daran interessiert? Bei Jesus gibt es keine billige Gnade oder billige Nachfolge. Entweder alles oder gar nichts. Erlösung ist umsonst. Du bist erlöst aus Gnaden. Das hat Jesus alles bezahlt. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Aber die Nachfolge jetzt hat seinen Preis. Und es gibt einen Unterschied. Weißt du, Leute, die nur erlöst werden, Jesus hat alle erlöst. Er ist für alle gestorben, für die ganze Welt. Aber die Nachfolge ist, mit Christus regieren, bei Christus einmal dort sein. Und nicht nur mit der Palme mal wedeln und keine Hitze und keinen Sonnenstich kriegen und sonst nichts. Verstehst du? Es wird 2 Gruppen von Menschen in der Endzeit geben. Oder in der Ewigkeit geben. 2 Arten von Menschen. Die, die mit Christus regieren und auf dem Thron sitzen. Und solche, die nur noch mit der Palme wedeln. Wer möchtest du einmal sein? Mit Christus regieren oder nur mit der Palme wedeln? Na gut, ist das besser, als in der Hölle zu schmoren, mit der Palme zu wedeln. Aber das ist nicht der Sinn der Sache. Gott will, dass wir Könige und Priester sind. Nicht irgendwelche Untererlöste. Unten einfach. Erlösung ist umsonst, aber die Nachfolge hat seinen hohen Preis. In dem hohen priesterlichen Gebet hat Jesus niemand kritisiert und niemand aufs Korn genommen. Weder Petrus noch den Judas Ischariot. Hat niemand verdammt. Über niemanden ein negatives Wort gesprochen. Das hat Jesus nicht getan. Er lobt sie alle, obwohl er wusste, einer von denen wird mich verraten. Jesus hat nicht gleich den Judas raussortiert. Er hat nicht gesagt, also Judas, dich nehme ich nicht mit. Du wirst eines Tages ein Verräter werden. Ich habe dich schon durchschaut. Obwohl der Herr Jesus ihn durchschaut hat und er wusste, einer von denen wird mich verraten. Und weh durch den Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Aber er hat fest zu ihnen gehalten bis zum Schluss und gibt sogar dem Judas noch einen Kuss. Was Jesus nicht erwartet, das ist mein Gedanke, das, was mich hier beschäftigt, er erwartet nicht, dass sie alle bei ihm bleiben. Hör mal, er erwartet nicht, dass sie alle bei ihm bleiben. In Johannes 18, Vers 8, als er verhaftet wurde, sagte, wollt ihr auch weggehen und nehmt mich und lasst sie gehen? Wollt ihr auch weggehen? Jesus hat nicht erwartet, dass sie alle bei ihm bleiben. Auch so denkt nicht, dass Jesus von dir abhängig ist. Oh, er braucht dich. Nein, Gott hat Milliarden von Menschen. Und da kann er noch welche schaffen, wenn er es braucht. Ist kein Problem. Aber es hängt an uns. Wenn du das Reich Gottes erreichen willst, wenn du in den Himmel kommen willst, wenn du bei Jesus sein willst, dann musst du etwas tun nach der Erlösung. Wenn wir in Jesus sind, haben wir keine Verdammnis mehr. Das ist das Wahre. Jesus hat niemand verdammt, niemand verurteilt. Da waren Leute, die auf der anderen Straßenseite da evangelisiert haben und gepredigt haben. Die haben Zeichen und Wunder gewirkt, in dem Namen Jesu Dämonen ausgetrieben, in dem Namen Jesu Kranke geheilt. Dann kommt Petrus oder einer dieser Brüder kommt und sagt, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel holen? Die arbeiten da in deinem Namen, aber sind nicht mit uns. Dann sagt Jesus, lass beides wachsen. Sind sie für mich, dann ist es okay. Sind sie gegen mich, ist es auch okay. Lass beides wachsen. Jesus erwartet nicht, dass wir sofort ausraufen die Ehren und sortieren die reine Wahrheit und dann das Unkraut. Jesus verlangt nichts. Und jetzt komme ich so langsam zum Thema. Jesus verlangt nichts. Er dient, er gibt, er heilt, er segnet. Er erwartet nichts. Auch den Leuten. Er hat von den Leuten nichts erwartet, als er ihnen sie heilte. Sie berührten ihn, sie wurden gesund, Dämonen sind ausgefahren. Menschen, die gesegnet werden, weißt du, von denen hat er nichts verlangt. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gibt es weiter, war die Botschaft Jesu. Menschen, die gesegnet werden, sie tun dann von sich aus. Also, und das ist, wenn du richtig Jesus erlebt hast, richtig Gott begegnet bist, richtig den Heiligen Geist erfahren hast, dann tust du aus Liebe. Dann machst du alles für Gott. Und die Jünger haben alles verlassen aus Liebe. Er hat sie nicht gefordert. Er hat nur gesagt, folge mir nach. Wenn du willst, kannst du mir nachfolgen. Aber wenn du nicht willst, brauchst du es auch nicht. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber sie folgten aus Liebe, weil sie aus Begeisterung folgten. Zachäus, Jesus kommt zum Zachäus, lies doch die Geschichte, die ist so simpel. Er sagt, ich muss in dein Haus kommen. Und als er in sein Haus kommt, was passiert? Plötzlich bringt der Zachäus Ordnung in sein Haus. Entrümpelt seine ganzen Gegenstände und sagt, das gebe ich den Armen zurück. Und was, wenn ich jemanden betrogen habe, ich zahle es zurück. Jesus hat von ihm nichts verlangt. Bringt das Leben in Ordnung. Wenn du mit Jesus richtig gehst und Jesus richtig erlebt hast, machst du alles freiwillig. Halleluja. Und das ist bei mir gewesen, also mich hat niemand gezwungen und ich lasse mich auch von niemandem zwingen. Ich werde mich hüten, dass mich jemand zwingt, mach das. Ich habe gelernt, aus Liebe zu Jesus, das tue ich. Und das mache ich. Also ich mache nicht aus Liebe zu Menschen und nicht aus Liebe zu irgendjemandem, nein, ich mache aus Liebe zu Jesus. Und was ihr tut, das sollten wir aus Liebe zu Jesus tun. Traktate verteilen aus Liebe zu Jesus, beten aus Liebe zu Jesus für die verlorenen Menschen. Jesus erwartet nicht, dass man ihm nachfolgt, dass man ihn lieb hat. Aber wenn du Gott erlebt hast und Gott erfahren hast, dann machst du mit Freude, mit Begeisterung. Freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Denkt nur an Maria Magdalena, die Jesu Füße gesalbt hat in Bethanien. Hat er das verlangt? Hat er das erwartet? Nein, irgendwie war sie so verliebt in Jesus. Wie die Situation auch immer war. Sie war so verliebt, dann sagte sie, ich muss was Gutes am Heiland tun. Die Leute segnen ihn nicht, die kritisieren ihn nur, auch der Pharisäer, da wo er gerade zu Gast ist, die haben kein gutes Wort für Jesus und so weiter. Aber ich will was Gutes tun. Mein Sparvermögen, meine Rentenversicherung, das war damals wahrscheinlich ihre Rentenversicherung, sie nimmt ihre Rentenversicherung, geht in den Raum, wo Jesus ist, zerbricht ihre Flasche und schüttet das Öl auf seine Füße und mit ihrem Haar nässt sie, mit ihren Tränen nässt sie die Füße und mit ihrem Haar trocknet sie die Füße. Weißt du, das ist Jesus. Jesus hat von der Frau das nicht erwartet, nicht verlangt. Und dann der Judas und der Pharisäer, die rümpfen ihre Nase. Oh, weißt du, wir hätten das Öl verkaufen sollen. Und dann hätten wir das und so weiter. Und wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, das war eine Hure in der Stadt, eine stadtbekannte Hure. Und sie hat Dämonen gehabt, eine ganze Menge sogar. Und Jesus hat ein großes Wunder an ihr getan. Und wenn Jesus wüsste, was das für ein Weibstück ist, dann würde er sofort sie rausschmeißen. Und weißt du, was Jesus sagt? Ihr ist viel vergeben, deshalb liebt sie viel. Du siehst, Jesus hat die Schuld vergeben, deshalb liebt diese Frau, diese Maria Magdalena, Jesus. Sie hat sogar 7 Dämonen gehabt. Ihre Sünden sind vergeben worden. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Deshalb, Jesus erwartet nicht, dass du ihn liebst. Er gibt dir zuerst einmal was. Bevor er dir was wegnimmt, gibt er die Erlösung, gibt er den Frieden, gibt er die Freude. Und dann bist du so glücklich und er sagt, ich mache für ihn alles. Ich mache für meinen Jesus alles. Ich gehe bis ans Ende der Welt mit ihm und für ihn. Jesus erwartet nicht, dass man vorher ein Pharisäer wird, ein Perfektionist, ein Heiliger. Weißt du, unser Heiland nimmt Sünde an und vergibt ihnen die Sünde. Und wenn du dann die Vergebung erlebst, dann machst du alles für den Herrn. Amen. Amen. Er nimmt die Gedemütigten, die Geplagten, die Geschundenen, die Menschen, die aufgerichtet wurden. Weißt du, wenn die aufgerichtet worden sind und aus dem Sumpf rauskamen, die machen alles für Jesus. Und das ist das Geheimnis. Du musst nicht vorher deine Gnade verdienen und es bringt auch nichts. Du kannst arbeiten, so viel du willst, du wirst Gnade nicht bekommen. Sondern die Schwachen, die kommen zu Jesus und die werden stark. Die müssen nicht zuerst beweisen, wie stark sie sind oder bisschen ihre Kraft aufzeigen. Nein, die müssen nur Jesus annehmen. Und die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Da passiert das Wunder. Ich muss Jesus nichts beweisen. Er erwartet nicht, dass ich jetzt beweise, schau mich, Herr Jesus, ich komme zu dir. Nein, der Herr Jesus kommt, vergibt dir die Sünden, reinigt dich und so weiter. Und dann tust du alles für ihn, in seiner Nachfolge. Bei ihm musst du nichts können, kannst noch so dumm sein. Denn, weißt du, Jesus richtet dich auf, Jesus bildet dich, Jesus qualifiziert dich. Wenn du die Kirchengeschichte liest, da gibt es so viele Prediger, die Großes für Gott geleistet haben. Die waren äußerlich dumm. Die konnten nicht einmal richtig schreiben und manche konnten nicht einmal lesen. Aber Gott hat sie gebraucht. Du musst bei Jesus nichts können. Talentiert und begabt sein. Ich kenne einen Pastor, weißt du, der wollte gerne musikalisch ein bisschen die Gemeinde aufpeppeln, singen und so weiter. Der war so unmusikalisch, aber der Heilige Geist kam mal über ihn und der wurde so mit dem Geist erfüllt, da fing er an Zungen singen an und da fing er an Musikinstrumente zu spielen. Dann nahm ihn der Klimper der Bisschen und plötzlich konnte er Gitarre spielen. Weißt du, da kommen die Begabungen. Weißt du, du hast einen Wunsch und dieser Wunsch ist die Gnade, die Gott dir gegeben hat und die kommt raus. Du kannst dich outen, aber zuerst musst du zu Jesus kommen. Und aus Liebe machst du alles. Aus Liebe machst du jeden Dienst. Jesus nimmt die Aussätzigen, die Unreinen, die Ausgestoßenen. Bei Jesus musst du nicht groß in sein. Er erwartet das gar nicht, dass du eine populäre Persönlichkeit bist. Er nimmt dich. Nobody. Mr. Niemand. Der darf zu Jesus kommen. Weißt du, gerade diese Leute, die bilden sich nichts mehr ein. Die wissen, alles was wir sind allein aus Gnaden. Ich habe nichts, kann nichts gebrauchen. In meinem Leben wohnt nichts Gutes. Weißt du, und wenn du das erlebt hast, aus Gnaden erlöstest, dann wirst du auch nachher nicht mehr stolz. Und da wird der Herr dich immer wieder erinnern, denk, wo du herkommst. Denk, was du einmal warst. Jesus nimmt die Armen an. Er erwartet nicht dein Vermögen, dass du ihm was bezahlst. Er dient den Menschen umsonst. Preis Gott. Aber wenn er dann einem gedient hat, wenn er einem was Gutes getan hat, wenn er einem was gegeben hat, weißt du, dann gibst du gerne. Dann arbeitest du mit Begeisterung für den Herrn. Er hat mir so viel vergeben. Er hat so viel Gutes an mir getan. Matthäus 27, Vers 55. Gerade bei diesen Frauen. Jesus hat viele Frauen in der Nachfolge gehabt. Und es waren viele Frauen da, die von Ferne zusahen, damals bei der Kreuzigung. Die waren aus Galiläa ihm nachgefolgt und hatten ihm gedient. Was haben diese Frauen getan? Lukas 8, Vers 2. Diese Frauen, die er gesund gemacht hat, von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren, und Johanna, die Frau von Kusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele anderen, sie dienten ihm mit ihrem Habe. Man kann Gott auch mit seinem Habe dienen, mit dem, was du hast, mit ihrem Vermögen. Und diese Frauen haben Jesus gedient. Warum? Weil der Herr Jesus so viel Gutes an ihnen getan hat. 7 Teufel ausgetrieben. Ich muss vorstellen, wie viele Teufel da waren. Da waren sämtliche Dämonen, die es damals gab. Sie dienten Jesus aus Dankbarkeit. Sie dienten Jesus aus Liebe. Er hat es nicht erwartet, aber sie haben gesagt, aus Dankbarkeit, Jesus, uns hat kein Arzt geholfen, uns hat kein Psychologe geholfen. Jetzt, du hast mir geholfen, aus Dankbarkeit zu dir. Wir haben nichts anderes mehr zu tun. Wir sind Witwen und wir sind Arme. Wir sind Leute, die verstoßen worden sind. Die Johanna von einem Verwalter des Herodes verstoßen und jetzt dienen wir Jesus, wir folgen Jesus, da bleiben wir noch übrig. Wir dienen Jesus freiwillig. Der Herr Jesus sucht immer freiwillig, die ihm aus Begeisterung freiwillig dienen. Deshalb auch morgen das Thema, sei fasziniert von Gott. Jesus hat nur den Dienst angenommen von Menschen, die freiwillig waren. Er hat nie einen Dienst gezwungen. Du musst mir dienen, du musst mir geben, du musst mich bekennen. Nein, freiwillig, wenn Gott dir begegnet ist, wenn der Herr dir was Gutes getan hat, dann redest du laut, Der Herr ließ auch doch der einem in der Bibel verboten zu reden, als er ihn befreit hat und geheilt hat. Sag es niemand. Psst. Aber weißt du, je mehr du verbietest, desto publik wird die, mehr, desto bekannter wird die Sache nachher. Und der hat übt, und da heißt es, und er erzählte in der ganzen Gegend und verbreitete die Kunde von Jesus. Wenn du was mit Jesus erlebst, wird die Kunde von deinem Leben, was in deinem Leben passiert ist, überall verbreitet. Jesus hat nichts von Menschen erwartet, außer dass sie ihn akzeptieren. Du musst nur Jesus akzeptieren, aber er erwartet dich nicht. Du darfst ihm so kommen, wie du bist. So kommen, wie du bist. Er erwartet nichts. Und das ist die Botschaft, die mich hier heute Abend bewegt. Sobald aber sie ihn annehmen, hat er für sie alles gemacht. War für sie alles, ihr Glück, ihr Leben, ihre Freude, ihr Friede. Jesus übt auf niemanden einen Zwang. Du musst in die Versammlung kommen. Du musst auf die Knie gehen und beten. Du musst missionieren. Nein, bei Gott gibt es nur Freiwillige. Jesus ist ein König von freiwilligen Leuten. Von freiwilligen Leuten, die er rausgerufen hat, die ihm freiwillig sich angeschlossen haben, die mit ihm freiwillig verbunden sind, die bei ihm freiwillig geblieben sind bis zum Schluss. Weißt du, Jesus zwingt niemand, bleib bei mir, ich brauche dich. Nein, er ist nicht auf uns angewiesen. Jesus zwang niemand, auch den reichen Jüngling nicht. Weißt du, da, ich kann mir vorstellen, da hat vielleicht der Judas schon damals gedacht, so ein Fisch lässt er laufen da, verstehst du, der hat Geld. Er hätte den ganz anders behandeln müssen, freundlich, nett, Jüngling, könntest du nicht auch mir eine Spende geben? Nein, Jesus hat gesagt, verkaufe alles, gib's den Armen und dann folge mir nach. Er wollte nicht einmal das Geld von dem reichen Jüngling. Weißt du, Jesus zwingt niemand, was zu tun. Er sagt ihm nur, wenn du das tust, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und nicht bei mir ein Strich in der, oder sonst was, etwas, was ich dir anschreibe. Nein, du wirst einen Schatz im Himmel haben, wenn du dein Vermögen, dein Geld den Armen gibst. Und dieser Jüngling hat später das getan. Stellte sein Vermögen der Gemeinde zur Verfügung. Das war der obere Söller, das war Johannes Markus, dieser Wasserträger, wo das Wasser dorthin brachte und dann den Abendmahlsaal, dann, wo die Gemeinde sich versammelte und so weiter, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Gemeinde später zusammenkam. Das hat er später getan. Jesus erwartet nichts, zwingt nichts, aber wenn du von Gott berührt wirst, das lässt dich nicht mehr los. Und du sagst, ich muss alles tun für Jesus. Und später wurde sogar dieser Markus ein Missionar, schrieb das Markus-Evangelium. Jesus ist ein Herr von freiwilligen Dienern, von einer freiwilligen Armee, die ihm freiwillig geben, die freiwillig zu ihm halten. Und durch dick und dünn, wenn du etwas freiwillig tust, das ist ganz anders, als wenn du gezwungenermaßen tust. Verstehst du, ein Soldat, der an der Front gezwungen wird, der kämpft anders als der freiwillig als Soldat an der Front ist. Das ist ein großer Unterschied, freiwillig oder gezwungen. Und wenn jemand freiwillig dient, der dient mit ungeteiltem Herzen. Normalerweise soll er tun, weißt du, mit dem Herzen zu ihm halten. Jesus sucht Freiwillige und er will keine gezwungene Christen. Und was heutzutage in der Christenheit passiert, die meisten Christen, die sich Christen schimpfen, die sind gar keine Christen, die sind gezwungene Christen. Als Baby sind sie da irgendwo in die Kirche hingebracht worden. Das ist die erste Vergewaltigung der Menschen. Sie wurden hingebracht, jetzt bist du getauft, jetzt bist du Christ. Da wurde gar nicht gefragt, ob er Christ werden will oder nicht. Und Jesus will nur Freiwillige. Und er fragt, und du musst fragen, Herr, darf ich dir nachfolgen? Willst du mich mitnehmen? Das ist eine ganz andere Sache. Jesus erwartet nicht, dass die Leute ihm nachlaufen und dass sie massenweise am Fließband Christen gemacht werden. Jesus zwingt niemand, mit ihm zu gehen. Er zwingt niemand. Niemand muss ihm nachfolgen. Er sagt, wenn du das ewige Leben haben willst, bitteschön, die Tür ist offen. Er sucht Freiwillige, die ihn freiwillig suchen, die ihm freiwillig nachgehen, die freiwillig von ihm lernen. Und du lernst anders als mit Zwang. Wenn du in der Schule mit Zwang was lernen musst, verstehst du, was lernst du, tust du den Eltern zuliebe oder dem Lehrer zuliebe. Aber wenn du freiwillig für dich lernst, lernst du ganz anders. Lernst du ganz anders. So, Jesus braucht keine Sklaven. Er unterdrückt niemand und beutet auch niemand aus. Und die Bibel sagt, wir sind zu Freiheit berufen, Geschwister. Wir sind zu Freiheit berufen. Und deshalb, Jesus wartete, bis du freiwillig raustrittst aus der Masse. Bis du freiwillig dich für ihn entscheidest. Bis du freiwillig deine alten Gewohnheiten abgibst. Er nimmt dir deine alten Gewohnheiten nicht ab. Du kannst ruhig weitermachen. Du kannst ruhig deinen Unglauben weiterpflegen, kannst in deinen Denkmustern weiterschmoren, kannst ruhig in falscher Religion bleiben. Jesus holt dich nicht raus, aber es muss ein Bedürfnis sein, ich will erlöst werden, und es ist schwer auszubrechen, aber es ist eine freiwillige Sache, und er will, dass du alles aufgibst um Jesu Willen. Dass du alles aufgibst um Jesu Willen. Gott will, dass du aus den Sekten freiwillig rausgehst. Freiwillig die Kündigung schreibst. Freiwillig. Und nicht gezwungen. Nicht, dass er da die Hand nimmt und er sagt, unterschreib bitte. Ich weiß, unabhängige Denker, heutzutage, die sind nicht gefragt. Die werden ganz schnell in die Psychiatrie eingesteckt. Und werden als krank bezeichnet, wenn du anfängst, unabhängig zu denken, frei zu denken. Bei den Sekten und Kirchen bist du gleich ein Abgefallener. Bei den Juden, denke nur, die ersten Christen wurden ständig versucht, sie zurückzuholen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst euch an das Gesetz halten. Und sie wollten wieder unter dem Zwang und dem Joch die Leute bringen. Der Teufel lässt niemand so schnell laufen. Der lässt niemand so schnell laufen. Und Jesus zwingt nicht. Du musst dich entscheiden. Und wir sind im Tal der Entscheidung hier in dieser Welt. Und du hast ein Recht auf deine Freiheit, Ja und Nein sagen zu dürfen. Und Gott wartet auf dein freiwilliges Ja, nicht diese erzwungene, du musst. Beim Kommunismus, Sozialismus, Faschismus und was weiß ich wo, da musst du, da bist du gezwungen. Aber hier bist du zur Freiheit berufen. Du hast ein Recht, dich zu entscheiden. Du hast ein Recht, dein Leben zu leben. Deshalb wird eines der Tage sein, was der Predigten, der Botschaften, ja, am Mittwoch sogar, denke an deine Bedürfnisse. Du hast ein Recht, auch an dich selbst zu denken. Du musst nicht nur immer an die anderen denken, an die Verlorenen. Du bist auch ein Verlorener und musst gucken, dass du auch zurechtkommst. Du hast ein Recht, zu lieben und geliebt zu werden. So, und du hast ein Recht, das zu lieben, was du lieben willst. Du hast ein Recht, Jesus zwingt nicht, du musst mich lieben. Er fragt den Petrus, hast du mich lieb? Verstehst du, dreimal fragt er ihn, hast du mich lieb, auf bestimmten Grund. Weißt du, du solltest wirklich bewusst werden, er braucht keine gezwungene Liebe, und eine erzwungene Liebe ist Mist. Taugt nicht, verstehst du, du musst mich lieben. Du hast ein Recht auf Entfaltung. Du musst für deine Befreiung einen Tag erleben, wo Gott dich befreit und jetzt bin ich frei, jetzt habe ich losgelassen und jetzt habe ich Jesus. Jetzt kann ich mich für Jesus ganz entscheiden. Aber das ist ein Kampf. Eigentlich musst du dich jeden Tag ganz neu dich für Jesus entscheiden. Es reicht nicht aus, einmal bekehrt zu sein. Du musst jeden Tag deine Befreiung treu ausleben. Deine Entscheidung treu ausleben. Jeden Tag musst du den Teufelskreis durchbrechen. Jeden Tag musst du deine Freiheit erkämpfen, um dein Leben zu genießen. Und Jesus fragt, Johannes 6, Vers 67, fragt einmal seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Verstehst, 3 Jahre sind sie schon mit Jesus. Wollt ihr auch weggehen? Er zwingt nicht. Petrus, du musst bei mir bleiben. Judas, du musst bei mir bleiben. Johannes, du musst bei mir bleiben. Er zwingt sie nicht. Wollt ihr auch weggehen? Du kannst weggehen. Es gibt genug Rabbiner, die dich suchen und anstellen werden. Aber du kannst weggehen, wenn ihr wollt. So wie die anderen. Die 70 sind weggegangen. Von den 70 Jüngern. Denen wurde der Weg zu schwer. Oder der Markus ist von Paulus weggegangen. Also ich verkrafte nicht, du gehst zu schnell. Viele sind aus Angst vorm Kreuz weggegangen und haben Jesus verlassen, als sie hörten, er wird sterben. Jesu Nachfolge, Jesu zu dienen, etwas für das Reich Gottes zu tun und Jesu treu zu bleiben, ist eine freiwillige Sache. Eine freiwillige Sache, total freiwillig. Er sagt, wer mir nachfolgen will, keiner muss. Keiner muss. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, der nehme sein Kreuz auf sich. Wer mir nachfolgen will, das ist eine freiwillige Angelegenheit. Gott will dir ein Gott sein, der dich aus deinem Diensthaus herausgeführt hat. Aus dem Diensthause Ägyptens. Das ist das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben. Gott möchte der einzige Herr in deinem Leben sein. Und er führt dich aus dem Diensthause raus. Aus dieser Ziegelproduktion. Du hast lang genug Ziegel produziert. Lang genug hast du was anderes gemacht. Und jetzt sollst du was anderes machen. Gott dienen. Aber das ist eine freiwillige Sache. Ihr könnt rausgehen. Also viele von diesem Pöbelvolk, was wir auf der Durchreise zum gelobten Land haben. Weißt du, die Israeliten, die waren okay. Die haben nicht gegen Gott rebelliert. Aber das Pöbelvolk, das was dabei war. Und das sind Leute aus Ägypten gewesen, die haben gesehen, die Israeliten sind gesegnet, die sind beschützt, die haben nicht die Plagen durchgemacht. Wir halten zu Israel und Gott ist mit denen und wir gehen mit ihnen mit. Wenn du nicht freiwillig dienst, wirst du immer wieder die Sehnsucht bekommen, lass uns wieder nach Ägypten zurückgehen. Lass uns wieder in die Welt zurückgehen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. War traurig, eine traurige Angelegenheit. So verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Gott will, dass du freiwillig ihm dienst. Nicht, du musst. Ich erfülle meine Pflicht, wie der ältere Bruder. Gott will nicht keine Pflichterfüller haben. Das machen die Engel, die erfüllen ihre Pflicht. Die können sich nicht entscheiden. Und brauchen sich auch nicht zu entscheiden. Aber der Wunsch nach Freiheit muss aus deinem Inneren kommen. Ich will Gott dienen. Jesus erwartet nicht, dass du unter seinem Druck oder dem Druck des Heiligen Geistes etwas machst. Weißt du, der Ananias und Sapphira, die hätten sagen können, ja, wir haben nicht so viel verkauft. Sie hätten nicht übertreiben müssen. Aber sie haben das getan, um besser zu scheinen. Weißt du, so viele Menschen tun etwas nur, um ihr Image aufzupolieren. Du musst nicht, Jesus braucht es nicht. Er weiß, dass du, wie viel du dafür bekommen hast für dein Grundstück. Jesus erwartet nicht, dass du ihm aus Angst dienst. Jede Bekehrung aus Angst ist vom Teufel. Die hält nicht durch. Wenn du dich bekehrst aus Angst vor der Hölle, weißt du, selbst wenn dort 6000 Grad Hitze ist, weißt du, wenn sich jemand aus Angst vor der Hölle bekehrt, der fällt, nachdem die Angst wieder vorbei ist, ab von seinem Glauben. Wir sollen uns aus Liebe bekehren, nach reiflicher Überlegung. Jesus erwartet nicht, dass jemand aus Unwissenheit etwas tut. Du musst es durchblicken und die Kosten überschlagen, habe ich vorhin gelesen. Du musst die Erkenntnis haben und die Überzeugung und dann, dass du aus Liebe dienst, das ist der Weg. Das ist der Weg, den gehe ich. Weißt du, sonst stehst du unter einem fremden Joch und bist ein Sklave der Dinge, der Umstände. Jesus will nur, dass wir ihm freiwillig nachfolgen, freiwillig etwas für ihn tun, freiwillig predigen. Nicht, ich muss, ich habe keine andere Möglichkeit, ich habe einen Beruf zu lernen. Nein, das ist auch falsch, verstehst? Ich hätte andere Berufe gehabt, ich habe mehrere Berufe in meinem Leben. Aber ich habe mich entschieden, aus Liebe zu meinem Heiland, der so viel für mich getan hat, ich bin da reingekommen und ich diene gern dem Herrn Jesus und mit Freuden. Weißt du, und da höre ich gar nicht auf. Weißt du, freiwillig, mit der richtigen Geisteseinstellung, mit der positiven Einstellung, das ist, was Gott will, dass wir freiwillig, egal was wir machen, ob es Putzen oder Hausbesuche oder Krankenbesuche oder irgendwelche Pflegedienste, freiwillig soll es sein. Freiwillig. Weißt du, von sich aus, das ist freiwillig, von sich aus. Dass man nicht lang befehlen muss oder delegieren muss, du machst das und du machst das. Nein, dass man offene Augen hat, man sieht, was zu tun und zu lassen ist. Und nicht, weil andere dir befehlen und vorschreiben und sagen oder erwarten. Das Schlimmste, das produziert Heuchler. Weißt du, ich tue das, ja, die Leute erwarten von mir, dass ich anständig angezogen bin. Ja, die Leute erwarten von mir. Verstehst du? Und du versuchst, menschengefällig zu sein und nicht gottgefällig. Die erwarten von mir, dass ich so und so viel gebe und das gebe und das tue und mich taufen lasse. Die erwarten von mir. Ich weiß, in der Gemeinde, wo ich getauft worden bin, da habe ich mitbekommen, da ist ein 12-jähriges Mädel gewesen. Dann kam der Pastor zu ihr und sagte, du bist jetzt 12 Jahre, jetzt bist du mündig, jetzt könntest du dich taufen lassen. Aber die war noch gar nicht so weit mit der Taufe. Die ist noch gar nicht klar geworden. Das war noch ein Kind. Aber jetzt bist du schon so alt, jetzt könntest du dich taufen lassen. Bei Jesus geht es nicht darum, kannst du oder kannst du nicht, verstehst du? Er fragt, willst du? Nicht, ob du kannst oder nicht kannst. Willst du oder willst du nicht? Jesus regiert nicht mit Zwang und mit Strenge und mit der Rute. Er drängt sich niemand auf. Ein freier Mensch ist kein Allerweltsmensch. Ein freier Mensch, der Jesus nachfolgt, hat eine Entscheidung getroffen, ich will Jesus nachfolgen und dann kann er auch ein Märtyrer werden. Dann ist ihm nicht so viel, auch rund um die Welt zu reisen. Ein freier Mensch, der fällt aus dem Rahmen, der ist nicht normal wie die anderen. Und dazu brauchst du Zivilcourage, anders zu sein als die anderen. Und das freiwillig, das will ich nicht. Dem Evangelisten Modi kam, oder Spörtchen, Mode oder Spörtchen, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, kam eine Frau und sagt, ja, ihr seid arme Menschen, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht, ihr dürft nicht, damals war Tanzenmode ganz groß, ihr dürft nicht tanzen. Dann sagt der Pastor, was, ich darf das nicht? Wo steht das? Meine Bibel sagt mir, dass alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich, nicht alles bessert mich. Verstehst du, weil erlaubt ist mir alles, also mir ist nicht verboten. Und Spörtchen hat seine Zigarre genommen und sogar noch Reklame dafür gemacht. Für die Zigarre. Mir ist das alles erlaubt. Aber ob das mir hilft, ob es meiner Gesundheit dient, ist eine andere Sache. Es steht auf einem anderen Blatt. So, freie Menschen sind oft Querdenker. Weißt du, sie wünschen nicht irgendwie, dass ich eine Chance hätte. Nein, sie schauen nicht auf irgendwelche Möglichkeiten, auf Sicherheiten. Nein, sie sagen, das habe ich mich entschieden, egal was passiert. Jesus diktiert uns nicht seinen Willen auf. Er hat auch den Willen des Vaters gesucht. Er hat nicht den Willen des Vaters einfach nur so getan. Er sagt, Vater, wenn es dein Wille ist, dann gehe ich diesen Weg. Und wenn es nichts anderes möglich ist, ich gehe diesen Weg. Dein Wille geschehe. Und wir müssen auch beten lernen, nicht, dass wir auch den Willen Gottes, ich muss den Willen Gottes tun, sonst komme ich in die Hölle. Nein, du musst es nicht. Das erwartet der liebe Gott nicht. Es ist deine freiwillige Entscheidung, ob du willst oder nicht. Und wenn du willst, dann kannst du es auch nachher. Dann kannst du auch das Gebet erfüllen, dein Wille geschehe. Wir stellen uns freiwillig auf den Weg des Lebens, freiwillig auf den schmalen Weg. Wir gehen freiwillig durch die enge Pforte, die ist eng für uns. Aber wir gehen da durch, aus reiner Überzeugung. Nach gründlicher Überlegung, nach gründlicher Untersuchung, das ist das Beste und ich finde nichts Besseres, das ist was der Weg, den ich erwähle. Wisst ihr, wir müssen uns entscheiden aus Liebe und dem Bewusstsein, das ist das Beste. Und so auch Jesus. Jesus erwartet nicht das Unmögliche von dir, er erwartet das, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. In Johannes 6, Vers 67, da fragt Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und er antwortete Simon, Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Er hat alles geprüft, alles untersucht. Die Jünger, die waren schon Menschen, die wissen, was gedacht haben. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. So für sie gab es nichts mehr anderes als Jesus. Wir haben gesehen und wir können es nicht mehr lassen. Das, was wir gesehen, was wir erlebt haben, das ist, was unser Leben geprägt hat. Wir müssen uns immer wieder neu entscheiden, jeden Tag neu. Ob wir aufstehen oder liegen bleiben, ich muss mich entscheiden, was mache ich heute, wie geht es heute weiter mit mir, ob ich mich damit abgebe oder nicht, das ist meine Sache, ich muss mich entscheiden. So, ich muss jeden Tag mich entscheiden, will ich das Kreuz auf mir nehmen, und zwar täglich. Jesus sucht Freiwillige und keine Sklaven. Er erwartet nicht Sklaven. Weißt du, du bist ein Sklave, wenn du immer das tust, was die anderen wollen, was die Gesellschaft vorschreibt, was die Gemeinde vorschreibt. Du bist ein Sklave und nicht dein eigener Herr mehr. Du bist nicht mehr selbstständig und mündig, was auch immer ist, wenn du Dinge tust, die dir gar nicht geboten sind. Deshalb, der Herr wartet, dass du aus Liebe tust und aus Liebe ist dir kein Weg zu weit, kein Opfer zu hoch und nichts unmöglich, aus Liebe. Wir müssen aus Liebe dienen, aus Liebe vergeben, aus Liebe die Menschen tragen, die Schwachen, sich um die Schwachen kümmern, aus Liebe. Wenn du nur das tust, was andere sagen oder vorbeten oder vorsingen, was andere von dir wollen oder vorschreiben und vorlektieren, dann bist du ein Sklave. Und Jesus braucht keine Sklaven, meine Lieben. Ein Sklave ist nicht kreativ, er erfüllt seine Pflicht, er arbeitet, er kriegt sein Geld dafür, wird belohnt. Sklaven können nicht kreativ sein, sie können nur ausgebeutet werden. Man kann von so vielen Sklaven, von so vielen Dingen ein Sklave sein, Geschwister, aber wir müssen erlöst werden von der Sklaverei. Die Krankheit kann einen zum Sklaven machen. Ich muss zum Arzt gehen, ich muss mich behandeln lassen, ich muss mich operieren lassen. Für mich gibt es keinen anderen Weg. Vielleicht ist der Weg Gottes für dich gerade der richtige Weg. Deshalb, du solltest auf Gott hören. Jesus zwingt sich nicht auf. Er sagt nicht, du musst zu mir kommen, damit ich dich heile. Nein, du musst von innen her das Bedürfnis haben, ich will von Gott geheilt werden. Deshalb steht auch in der Bibel, ist jemand krank? Der soll die Ältesten der Gemeinde rufen, Jakobus 5. Ist jemand krank, der soll freiwillig kommen. Wenn ich jetzt zu jemand hingehe und sage, du, darf ich dir die Hände auflegen und für dich beten? Und ich kann jetzt schon sagen, das ist vergeblich, dieses Gebet. Das bringt nicht viel. Das Gebet muss von innen verlangt, gefordert werden, erwartet werden. Und deshalb, Jesus sucht Leute, die ihn freiwillig suchen, die ihn freiwillig berühren, die freiwillig zu ihm kommen. Wenn jemand hingetragen wird, das ist nicht immer das Wahre. Das ist nicht immer das Wahre. Viele sind Sklaven von der Sucht, sie suchen immer was. Sklaven von den Medien. Und die lassen sich von den Medien diktieren und vorschreiben, was passieren soll und bilden so ihre Meinung. Du bist immer Sklave, wenn du immer andere fragen musst, darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Jesus versklavt niemand. Er lässt dir deine Meinung und du sollst deine Meinung selber bilden. Selbst bilden. Selbst bilden. Selbst zur Erkenntnis kommen. Gestern sprach ich von der Erleuchtung. Du sollst selbst die Erleuchtung haben. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter den Wölfen. Sei klug und ohne falsch. Du musst selber überlegen, das mache ich richtig. Wie greife ich den Wolf da an? Wie unterlaufe ich ihn? Wie begegne ich ihm? Wie zeige ich ihm meine Zähne? Seid klug und ohne falsch. Später sagt Jesus, ich sende den Heiligen Geist und der soll euch in alle Wahrheit führen. Und wir sollen klug sein, und zwar von uns selbst. Aus uns selbst. Die Klugheit muss aus uns kommen. Nicht, dass uns die Leute aufklären müssen und sagen müssen, das und das sollst du tun, das und das ist richtig. Nein, der Herr Jesus erzählt von dem Mann, der sein Haus auf dem Fels baut. Du sollst ein kluger Baumeister sein. Und der hat sich überlegt, pass auf, wenn da die Flut kommt, jetzt ist noch keine Flut, jetzt ist wunderbar. Es ist auch viel schöner, das einfache Leben unten zu bauen. Aber ich baue lieber auf dem Felsen. Da kann etwas kommen und ich brauche ein gutes Fundament. Und deshalb sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, keiner muss es tun. Du musst nicht das Wort Gottes tun. Du schadest dir nur selbst, wenn du es nicht tust. Wenn du das nicht begreifst. Deshalb, ich lege euch beides vor, sagt er, den breiten Weg und den schmalen Weg. Ich lege Segen und Fluch euch vor. Und du entscheidest, was willst du? So, und selbst die klugen Jungfrauen, auch ihre Geschichte zeigt uns, dass man selber klug sein muss. Alles waren Jungfrauen, alle hatten Lampen, alle hatten Öl, alle gingen dem Bräutigam entgegen, alle, würde ich sagen, sind Christen gewesen. Aber 5 von ihnen waren dumm und 5 waren klug. Warum? Und die haben gesagt, es könnte sein, dass der Herr nicht so schnell kommt. Das verzieht das, was dazwischen kommt. Wir nehmen noch ein Zusatzgefäß von Öl mit. Die haben sich von sich aus gedacht, aus ihrem Inneren. Deshalb, du musst es nicht, du darfst es. Wenn wir zu Jesus kommen, nimmt er uns das Denken nicht ab. Und wenn du dich bekehrst, musst du bei uns auch nicht deinen Verstand an der Garderobe abgeben. Du darfst weiter deinen Verstand behalten und weiter nachdenken und überlegen, ist das oder nicht. Jesus nimmt uns nicht unsere Verantwortung ab. Er stellt uns in der Verantwortung. Du bist selbst verantwortlich jetzt für dich. Ich habe dich erlöst und jetzt geh deinen Weg. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jetzt bist du zuständig. Ich bin nicht mehr für dich zuständig. Ich habe mein Bestes getan. Ich habe mein Leben für dich gelassen. Ich habe den Preis bezahlt. Ich habe vollbracht. Und jetzt bitte bist du zuständig für dein weiteres Fortkommen. Und geh nicht mehr zurück. Sündige nicht, auf das nicht noch Schlimmeres passiert. Solange du lebst, bist du für dich selbst verantwortlich. Erst wenn du gestorben bist, werden dich andere entsorgen. Aber solange du lebst, bist du selbst für dich verantwortlich. Der Herr führt dich, er erleuchtet dich. So, er gibt dir Verstand, gibt dir Erkenntnis, gibt dir sein Wort, die Predigt, du hörst das Wort, das ist Rema-Wort, das inspirierte Wort Gottes. Er hilft dir, er salbt dich, er gibt dir seinen Heiligen Geist. Aber tun musst du selber. Tun musst du selbst. Gehen musst du selbst. Reden musst du selbst. Er sagt uns, was wir tun sollen. Er inspiriert uns, er motiviert uns, aber tun muss ich selbst. Jesus nimmt dir nicht deinen freien Willen weg. Du wirst deinen freien Willen behalten und du musst abwägen, will ich oder will ich nicht. Auch was den Heiligen Geist betrifft. Weißt du, so viele Leute, so viele Fromme, vor allem Pfingstler und Charismatiker, ich will mich nicht an den Heiligen Geist versündigen. Du weißt, das ist eine ganz schlimme Sünde, Lästerung des Heiligen Geistes, aber die wenigsten begehen diese Sünde, keine Sorge. Aber sobald du den Heiligen Geist ein bisschen dämpfst, der Heilige Geist redet und du tust nicht, kriegst du gleich diesen Gedanken, ich will keine Sünde wieder den Heiligen Geist begehen. Du dämpfst den Heiligen Geist. Das ist Dämpfen in der Bibel. Aber 1. Korinther Kapitel 14, ich will dir nur was sagen. Wie soll man denn beten? Wie soll es denn nun sein? Ich will beten im Geist und ich will beten auch im Verstand. Ich will beten und will Psalmen singen mit dem Geist und ich will Psalmen singen mit dem Verstand. Also in Sprachen singen, in Sprachen reden. Ich will oder ich will nicht. Weißt du, wir müssen mit Gott lernen, zusammenzuarbeiten, als Erlöste in der Nachfolge. Ich will das tun oder ich will das nicht. Wenn ich das nicht will, ich begehe keine Sünde. Gewiss, ich könnte mehr Segen kriegen, aber ich begehe keine Sünde. 1. Korinther 14, Vers 32, hör zu. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Diese Geister sind nur Befehlsempfänger. Es hängt immer vom Propheten ab, ob er es ausführt, wann er ausführt, wie er es ausführt oder ob er es bleiben lässt. Paulus hat einen Impuls bekommen vom Herrn, ich gehe nach Jerusalem. Und da kamen so viele Leute, die haben geweissagt, geh nicht, Bruder. Bande und Gericht und Tod und Gefängnis und alles wartet auf dich. Und er sagte, nein, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich gehe. Der Heilige Geist, Jesus und Gott Vater vergewaltigen uns niemand. Nur Dämonen zwingen uns. Schnell, schnell, schnell. Dämonen setzen die Menschen unter Druck. Der Teufel weiß, dass er wenig Zeit hat. Die setzen uns unter Druck. Sklaven haben keinen freien Willen. Wenn du Christ wirst, wird dein Wille erst richtig entfaltet. Dann kannst du es richtig wollen und richtig können und richtig denken und richtig verstehen. Sklaven dürfen nichts denken. Sie dürfen nicht mitbestimmen, mitreden. Aber hier, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Sklaven dürfen nicht mitentscheiden. Jesus hat dich von der Sklaverei befreit, vom Sklaverei des Gesetzes, vom Fluch des Gesetzes. Weißt du, du musst nicht mehr dich vom Gesetz unter Druck setzen. Gott legt uns seine Wege vor und er sagt, den Weg kannst du gehen oder den Weg kannst du gehen. Und du kannst auch das tun, wenn du willst. Wir entscheiden selbst von uns aus, was ist. Da spürst du, das ist der Wille Gottes. Und du spürst, nein, das ist nicht der Wille Gottes. Du musst innerlich in dir selber spüren, was der Wille Gottes ist und was nicht. Jesus vergewaltigt dich nicht. Gott entscheidet sich, hat sich für dich entschieden, als er dich angenommen hat, als er dich erlöst hat, als er dich zum Kind Gottes gemacht hat. Und jetzt musst du selbst den gangbarsten Weg wählen. Denn das Optimale, das Beste selbst wählen und das Optimalste aus deinem Leben selber machen. Nicht, das macht der Heilige Geist alles. Der Heilige Geist hilft dir. Der steht dir bei. Der greift dir um die Arme. Aber du musst selber vorwärts gehen. Und du musst selber herausfinden, was bringt mir am meisten Frieden. Wo spüre ich die Gegenwart Gottes am allermeisten? Und dann gehst du auch diesen Weg. Weißt du, Gott vergewaltigt nicht und sagt, du musst jetzt unbedingt dort und dort hingehen. Nein, du kannst selber entscheiden. Vielleicht ist es gar nicht der Weg. Psalm 119, Vers 30. Ich wählte den Weg der Wahrheit. David hier. Ich wählte den Weg der Wahrheit. Ich wählte den Weg des Wortes Gottes, des Heiligen Geistes. Ich entschied mich freiwillig. Gott hat ihn nicht gezwungen, die Schafe zu verlassen und König zu werden oder sonst andere Dinge zu tun. Gott hat es ihm überlassen. Und Gott hat ihm überlassen, dass er den Saul, weißt du, Gott versucht dich bis zum geht nicht mehr, als der Saul in der Höhle Adullams war. Jetzt hast du ihn. Jetzt schneid ihm den Kopf ab. Jetzt. Und er sagte, nein, ich werde den Gesalbten nicht antasten. Und dann schneidet er nur einen Zipfel ab und stellt draußen sich hin und sagt, schau her, hallo, ich bin's, den du suchst, dein David. Ich hätte dir auch den Kopf abschneiden können, aber ich habe nur einen Zipfel von deinem Rock abgeschnitten. Du siehst, beides wäre möglich gewesen und beides ist möglich gewesen. Aber er hat gesagt, nein, ich tue es nicht. Ich will mich nicht an dem Mann mich vergreifen. Da soll der Herr selbst eingreifen. Ich wähle den Weg, der mit mir übereinstimmt. Wenn ich jetzt weiter diese Bibelstelle auslegen und ausbauen darf. Ich wähle den Weg, der mit Gott übereinstimmt. Am besten, weißt du, das habe ich alles verglichen, geprüft. Ich wähle den Weg, das mit meinem Leben übereinstimmt, mit meinen Verhältnissen übereinstimmt, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Nicht, dass, weißt du, jetzt muss ich den Himalaya besteigen. Dazu bist du gar nicht in der Lage. Du musst noch trainieren eine Weile. Weißt du, ich wähle den Weg, die mit meinen Fähigkeiten übereinstimmen, mit meinen Finanzen, mit meinen Möglichkeiten. Ich wähle den Weg, der mit der Bibel übereinstimmte. Ich wähle den Weg, der mit meiner Überzeugung übereinstimmte. Du musst nicht irgendwo hingehen, wo du nicht willst. Das wird der liebe Gott dich nie hinschicken. Und Jesus zwingt dich auch nicht. Ihr sollt meine Jünger sein und geht hin in alle Welt. Das ist okay, das gilt für alle Menschen, für alle Diener Gottes. Ich wählte den Weg, was mit meiner Erkenntnis übereinstimmt, mit meiner göttlichen Führung übereinstimmt. Ich wähle den Weg, wo ich jetzt bisher schon weiß, bis hierher hat Gott mich geführt. Und jetzt, so geht es jetzt genauso weiter wie bisher. Wir müssen also mit Gott zusammenarbeiten. David wählte den Weg, der auf ihn zugeschnitten war. Und wir haben alle einen von Gott für uns persönlich zugeschnitten, maßgeschneiderten Weg, jeder von uns vorgezeichnet. ist auf uns abgestimmt. Gott weiß, was für ein Gebilde wir sind, wie stark wir sind, wie groß wir sind, wie beweglich wir sind, was für Temperament, für einen Charakter wir haben. Weißt du, ich wählte meinen Weg. Als Saul probierte mit der Rüstung, du kannst nicht so zu dem Goliath gehen. Zieh das in meine Rüstung, meine Ritterrüstung. Und dann sagte er, in der kann ich mich nicht bewegen. Ich gehe lieber in meine Rüstung mit der Steinschleuder und dann gehe ich so weiter. Und da konnte er gehen und da war er siegreich. Aber er muss es zuerst mal ausprobieren. Weißt du, wir müssen uns zuerst mal Pro und Contra, wir müssen abwägen. These, Antithese, Synthese, das sind so diese Gedanken. Und dann erst treffe ich eine Entscheidung. Aber die meisten Leute überlegen sich nicht. Der Herr hat zu mir geredet, einen Traum geschenkt. Und dann fangen sie an, etwas zu tun. Aber es ist nicht der Wahrheit entsprechend. Zuerst müssen die Voraussetzungen stimmen. Er wählte den Weg, den er auch vor Gott verantworten konnte. Geschwister, und wir müssen auch, wir haben die Freiheit, den Weg zu wählen, den wir vor Gott verantworten können. Und sagen, das habe ich getan, das tue ich und dabei bleibe ich. Diese Wahl ist uns persönlich überlassen. Denn ich muss nachher persönlich auch selber ausbaden und die Suppe auslöffeln und die Konsequenzen tragen. Ich muss nachher die Sache tun. David sagte, ich gehe den Weg, den ich begreife und verstehe. Ich gehe diesen Weg. Deshalb geh den Weg, den du verstehst und begreifst, den Gott dir offenbart. Die Erleuchtung, das Verstehen und der Glaube, das ist so die Triebfeder des Lebens. Ich gehe diesen Weg, den du mir zeigst, Herr, und mir erklärst und mir klar geworden ist, was Jesus nicht erwartet. Jesus erwartet nicht, dass du Wege gehst, die nicht von Gott für dich maßgeschneidert sind, nicht geplant sind, gar nicht vorbereitet sind. Eigentlich, wir sollten Wege gehen, die Gott für uns vorbereitet hat. Er will nicht, dass wir einfach irgendwo hingehen. Wir werden geführt und geleitet vom Heiligen Geist, ihr Lieben. Gott will nicht, dass du dich selbst vergewaltigst. Ich muss mich zwingen. Weißt du, das ist so hart, was der Herr von mir fordert. Unmöglich. Und du merkst, wenn du das tust, du wirst scheitern, du wirst zerbrechen. Gott will nicht, dass du Wege gehst, die dir keinen Frieden bringen und mit dir nicht übereinstimmen, wo du keine Ruhe hast und nicht mehr schlafen kannst nach der Entscheidung. Gott will nicht, dass du Termine wahrnimmst, die er nicht für dich geplant hat, die nicht in seinem Kalender stehen. Gott will nicht, dass du in alle Vereine Mitglied bist, in alle Kirchen rennst und so weiter, von Menschen gelenkt wirst. Weißt du, Gott will nicht, dass du überall bist, sondern er will dich führen. Meine Schafe hören meine Stimme. Die hören, die nehmen es wahr. Die reagieren richtig. Und wenn Schwierigkeiten kommen, sie laufen nicht davon. Du musst nicht überall hingehen. Denn, weißt du, wenn du dorthin gehst, wirst du in Chaos womöglich landen. In Schwierigkeiten, in Probleme, in Nöte. Du wirst also Probleme bekommen. Geh also im Gleichschritt mit Gott. Lass dich von Gott führen und leiten. Und dann wirst du Freude haben in den Sachen. Einfach in der Nachfolge. Du wirst Freude haben, Frieden haben, Ruhe haben, wirst gelassen sein. Gehe nur den Weg, den Gott dir zeigt. Und du spürst, und dort bist du am sichersten. Und dort hat er dem Segen geboten. Und dort wird dir geholfen, wenn du den Weg gehst, den Gott dir zeigt. Du musst jetzt erstmal den Weg finden, dorthin. Das ist nicht immer einfach. Das Wort Gottes sagt, sucht mich, und so werdet ihr finden. Deshalb, er zwingt uns nichts auf. Das ist meine Botschaft heute. Auf diesem Weg, den Gott dir zeigt und Gott dir offenbart, da kommst du am schnellsten vorwärts. Am schnellsten. Auf diesem Weg brauchst du am wenigsten Kraftaufwand. Da erreichst du das Optimalste in der kürzesten Zeit. Wenn du den Weg Gottes gehst, weißt du, dann brauchst du keine fromme Gehirnakrobatik. Da musst du dich nicht nachdenken, was mache ich denn, wie geht das als nächstes weiter. Du gehst nach deinem Herzen. Du gibst deinem Herzen einen Ruck und dann geht's weiter. Der Kämmerer, der gefällt mir. Dieser Äthiopier, der dort in Jerusalem diese Jesaja-Rolle gekauft hat. Weißt du, der hat die Wahrheit zuerst nicht verstanden, aber nachdem er die Wahrheit verstanden hat, hat sich von sich aus gefragt, ja, Philippus, was muss ich jetzt tun, wie geht es jetzt mit mir weiter? Dann sagte er, ja, der christliche Weg ist, glaube an den Herrn Jesus Christus, lass du Buße, lass dich taufen und dann wirst du die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Genau das ist, was ich will. Hier ist Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Weißt du, das kam von ihm. Nicht Philippus hat gesagt, Bruder oder Majestät oder Exzellenz, Sie müssen sich taufen lassen. Nein, das kam von ihm raus, wie aus der Pistole geschossen. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Glaubst du an den Herrn Jesus Christus, dass er dein Herr ist? Ja, ich glaub's. Und dann erst, dann konnte der Philippus weiter freiwillig ziehen. Jetzt hat der Heilige Geist die Kontrolle über sein Leben übernommen und er zog fröhlich seine Straße weiter. Er hat Jesus erlebt, hat sich taufen lassen. Gott ist mit ihm einverstanden, hat den Weg Gottes gefunden für sein Leben und jetzt lebt er in diesem neuen Lebensstil weiter. Weißt du, und da geht er jetzt vorwärts. Und das, was er in Jerusalem nicht gefunden hat, das hat er jetzt gefunden auf seinem Weg nach Hause. Und er rast nicht zurück nach Jerusalem und sagt, Leute, stellt mal vor, was ich erlebt habe. Nein, er geht fröhlich seine Straße weiter. Er hat sich nicht abhängig gemacht von den Rabbinern. Und das ist, was Jesus von uns nicht erwartet, dass wir wieder zurückrennen, sondern wenn wir Jesus begegnen, wir sollen auf einem anderen Weg nach Hause gehen. Er geht in seinen Alltag, in seinen Dienst, in seinem Amt wieder zurück. Er hat sein Leben weiter mit Jesus gelebt. Er hat Jesus erlebt und jetzt lebt er mit Jesus weiter. Und das ist, was Jesus erwartet. Du musst nicht zu mir kommen in meine Gemeinde. Nein, du kannst jetzt fröhlich deine Straße ziehen in Äthiopien, lieber Kämmerer. Er hat seine Lebensreise fortgesetzt. Nicht verkrampft, sondern fröhlich. Der kommt nach Hause. Mir ist Erbarmen wird erfahren, Erbarmen, der ich gar nicht wert bin. Er ist da gar nicht so komisch vorgekommen, sondern er hat ganz normal weitergelebt wie bisher. Und das ist, wenn wir uns bekehren. Der Herr erwartet nicht, dass wir komisch werden, komisch kleiden, komisch leben, uns benehmen. Weißt du, er hat seine Erleuchtung erlebt und jetzt hat er seinen Weg gefunden und jetzt kann er entspannt weitergehen. Und der Heilige Geist hat ihm noch einfach Dinge in sein Leben gezeigt, was wichtig ist. Der Heilige Geist erklärt euch, der Heilige Geist wird euch erinnern. Ihr könnt jetzt alles nicht behalten. Was der Herr Jesus nicht erwartet ist, dass wir alles behalten, dass wir alles schön aufschreiben oder auf CD festhalten oder wo auch immer. Weißt du, er erwartet nicht, dass du alles weißt und alles behältst. Nein, er sagt, der Heilige Geist wird kommen und der wird alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Du musst nur gehört haben. Du musst nur deinen Computer gespeichert haben. Und dann wird es plötzlich alles aufgerufen, wenn es nötig ist. Er hat ja die Schrift gehabt. Er hat sie gelesen, hat sie verstanden, mit nach Hause genommen. Und jetzt sieht er alles mit ganz anderen Augen. Er hat eine ganz neue Sichtweise, dieser Kämmerer. Er hat eine ganz andere Einstellung zu seinem Leben und zu all den Dingen. Und je mehr und je länger er mit Gott weitergegangen ist, desto mehr Licht hat er in seinem Leben bekommen. Und das ist, was Jesus erwartet. Geh weiter mit Gott. Lebe weiter mit dem Heiligen Geist. Was Jesus nicht erwartet, dass du Dinge tust, die nicht in der Bibel stehen, die Gott gar nicht verlangt. Kannst du, aber da schadest du wahrscheinlich dir selbst. Jesus verlangt nicht, dass du dir von Menschen vorschreiben lässt, mach das, mach das, mach das. Das will er nicht. Menschen, da meine ich Rabbiner, Menschen, die nicht den Heiligen Geist haben. In Matthäus 15, Vers 2 ist eine interessante Diskussion, Jesus und die Ältesten. Warum, da kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Das ist Talmud damals gewesen. Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und Jesus bringt das Gesetz Gottes und verlangt nur Liebe. Das Einzige, was ich euch sage, ist, liebe deinen Nächsten, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Das ist, was er verlangt. Aber nicht Hände waschen oder Füße waschen womöglich oder sonst noch was. Gott verlangt die innere Reinigung und nicht die äußere Reinigung. Weißt du, so viele Leute, die halten äußerlich ihr Leben rein, aber innerlich sind sie vollen Geschmeiß. In Markus 7, Vers 1 bis 23 ist es, die Diskussion geht weiter dort über die Speisegebote. Was darf man essen, was darf man nicht essen, was für Speise ist rein, welche Speise ist unrein. Und da sagt der Herr, nicht was zum Mund eingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund rauskommt. Also, Jesus erwartet nicht, dass du die Speise sortierst, wurde die in dem Kochtopf gekocht oder in jenem Kochtopf. Er erwartet nicht, dass du die Speise sortierst und sagst, das darf man und das darf ich nicht essen, das ist mir erlaubt und das ist mir nicht erlaubt. Jesus geht nicht um das Äußere, ihm geht es um das Innere. Ihm geht es um das Innere. Wenn die innere Ordnung da ist, wenn es innen drin stimmt, wenn du innen drin schön bist, bist du auch äußerlich schön. Wenn du innerlich gerecht bist, bist du auch äußerlich gerecht. Weißt du, wenn du innerlich gnädig bist, bist du auch äußerlich gnädig. Die Güte und das alles hängt von innen drin ab, nicht von außen. Wie geschmeidig du da bist und gecremt und geölt und gepudert. Die Pharisäer fragten Jesus, warum leben deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Ältesten, sondern sie essen das Brot mit unreinen Händen. Das hat die so gestört, die Pharisäer. Sie essen mit ungewaschenen Händen. Pfui Teufel. Verstehst du, sie haben die Jünger verachtet, weil die einfach die Ehren ausgeraubt haben und den Mund gleich gekaut. Nur als Beispiel. Jesus interessiert nicht die Tradition der Menschen. Nach der fragt er gar nicht. Gott hat dem Volk Israel Reinheit befohlen. Aber die Rabbiner haben dann mit diesen Geboten noch übertrieben. Wenn die aus Babylon zurückkamen, die haben alles überspannt. In ihrem Talmud. Und da werden Dinge da, die Diskussion, Rabbi so und Rabbi so und Rabbi so sagt so. Und es waren die mündlichen Überlieferungen. Und der Teufel arbeitet, gestern habe ich gesagt, mit Unwissenheit. Heute möchte ich sagen, der Teufel arbeitet mit Übertreibung. Weißt du, das Gebot Gottes ist da, von Reinheit, was Gott gesagt hat den Israeliten auf dem Weg ins gelobte Land. Und der Teufel arbeitet mit Übertreibung. Und Jesus hält nichts von Übertreibungen. Auch nicht von religiösen Übertreibungen. Er ignoriert die ganzen ritualen Überlieferungen der Rabbiner, die aus Babylon im Talmud stammen, die Satzungen der Ältesten. Weißt du, sie hielten viele Satzungen, die zusätzlich davon Menschen gemacht worden sind, die von irgendwo jemand aufgeschnappt hat, so muss man machen, das wäre in Ordnung, aber sie wollten das Gesetz Gottes ergänzen. Und wenn du so anfängst, dann willst du auch die Gnade ergänzen, dann willst du alles Mögliche ergänzen. Jesus hat das gar nicht erwartet. Jesus erwartet dich nicht, dass du dich zusätzlich jetzt geißelst, nur weil er gegeißelt wurde. Ja, das muss ich auch ertragen. Nein, Jesus hat alles für dich getan. Du musst nur ihn akzeptieren und annehmen. Also Jesus hält nichts von Übertreibungen. Jesus verlangt keine menschlichen Ergänzungen zum Gesetz, zu der Gnade. Und es wird dir gesagt werden, was du zu tun und zu lassen hast. Es wird dir gesagt. Mach dir keine großen Gedanken. Der Heilige Geist zeigt dir. Als ich in Rumänien war, weißt du, dann haben die Frauen ganz blöde Sachen, steht irgendwo in der Bibel, aber das geht nur die Reinheitsgesetze. Ja, meine Frau, kam jemand zu mir, was soll ich machen, Pastor? Meine Frau möchte so gerne in den Gottesdienst gehen, aber sie hat den Jungen geboren, sie darf 6 Wochen nicht in den Gottesdienst gehen, sie ist unrein. Verstehst du, Blödsinn. Aber sag den Leuten, dass das Blödsinn ist. Die denken, du bist ungeistlich. Aber solche dumme Sachen, weißt du, Übertreibung. Und das Predigen, zwar die Pastor, ich habe dann den Pastor angesprochen, habe gesagt, Pastor, ist das bei, predigst du das? Nein, sagt er, aber die Schwestern untereinander schreiben sich das vor und erzählen, Schwester, du kannst noch nicht in den Gottesdienst gehen, du bist noch unrein. Beim Mädchen so viele Wochen und beim Jungen so viele Wochen. Menschliche Satzungen, menschliche Übertreibungen, da gibt es so vieles. Und Paulus muss manche Dinge korrigieren. Ich denke nur mit der Kopfbedeckung und vielen anderen Dingen. Oder die Ängste da, dass man, ja, wer weiß, wenn wir jetzt von der Freibank, gibt es ja heute wahrscheinlich gar nicht, hier bei uns nicht mehr, Freibank, das ist also Notschlachtung und dergleichen, wenn ich Fleisch von der Freibank kaufe, das könnten den Göttern geopfert sein oder geweiht sein, darf ich die essen, darf ich die nicht essen? Jesus verlangt keine menschlichen Einhaltungen von Ergänzungen. Markus 7, Vers 3, lies mal. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, bis zum Knöchel. Verstehst du? Sie könnten hier auf dem Marktplatz was berührt haben, was unrein ist. Was verzaubert wurde. Weißt du, das ist Magie. Die haben alles aus Babylon mitgebracht. Magie, Zauberei. Besprochen. Die Gegenstände sind besprochen. Weißt du, die Gegenstände sind tot. Die können nicht besprochen sein. Nur du, was du daraus machst, das ist ausschlaggebend. So, die waschen die Hände sorgfältig. Und indem sie sich an die Überlieferung der Ältesten festhalten. Jesus hat nichts gegen die äußere Reinheit, dass du das an deine Hände wäschst. Weißt du, das ist schon die Hygiene, ist gut. Aber ihm ist die innere Reinheit viel, 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 viel wichtiger. Weißt du, was nützt es, wenn du die äußere Unreinheit beseitigst, aber die innere ist da? Bist innerlich besudelt. Weißt du, deshalb sagt Jesus, und wenn ihr etwas Tödliches trinkt, wird es euch nicht schaden. In meinem Namen. Und wir müssen so viel tagtäglich Tödliches trinken. Wir sehen so viel Schmutz, so viel Dreck, so viel Unrat, so viel Sünde, so viel Dämonie. Aber das wird uns nicht schaden, weil wir in Christus sind. Und wir müssen auch keine große Angst haben. Ach, das könnte mich belasten. Aber wenn du Angst hast, wird dich belasten. So war ich Johannes Matthäus heiße. Es wird dich belasten. Der Grund dafür ist, dass das nichts mit der Hygiene zu tun hat, sondern mit den falschen Vorstellungen, was die haben. Also ich könnte was Unreines berührt haben. Jesus nimmt es gar nicht so wichtig, obwohl er ein echter, waschechter Jude war. Ich würde sagen, wenn es einen Juden, einen richtigen Juden gab, das war Jesus Christus. Er war hundertprozentiger Jude. So wie die Schrift sagt, dass er Jude ist. Von der Linie Davids, er war so. Jesus verlangt keine pharisäische Scheinheiligkeit. Markus 7, nochmals, Vers 15. Jesus erklärte den Leuten, dass nichts, was von außen kommt, in den Menschen hineingeht, dass es ihn nicht unrein macht, sondern was aus den Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und Jesus ist die Reinheit des Herzens wichtiger als die Reinheit der Hände. Die Reinheit der Hände ist nicht so wichtig, aber die Reinheit des Herzens. Denn Markus 7, nochmals weiter, Vers 21. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzug, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft und noch viel mehr. Alle diese bösen Dinge kommen aus dem Inneren des Menschen, aus seinem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Einige dieser Eigenschaften werden in Galater Kapitel 5, Vers 19 auch aufgezählt. Werke des Fleisches, das sind Werke des Fleisches, sind tote Werke, bringen nichts. Jesus erwartet nicht die toten Werke. Also was erwartet Jesus nicht? Schon eine ganze Menge habe ich durchgenommen. Die toten Werke. Er sagt, es bringt nichts. Wir sind im neuen Bund. Die alttestamentlichen Vorschriften sind durch Jesus erfüllt und beendet, diese ganzen ritualen und zeremoniellen Vorschriften. Jesus hat es beendet. Sie sind nicht mehr gültig und sind auch unnötig zum Teil. In Hebräer Kapitel 9, Vers 23 heißt es, das sind alles nur Abbilder, die alles nur auf Christus hinweisen. Das sind nur alles Abbilder, so wie die Stiftshütte. Das sind alles nur Abbilder, die auf Christus hinweisen. Mehr nicht und nicht weniger. Und dann lesen wir im Titus 2, Vers 14, Jesus hat ein besseres Opfer gebracht. Im Hebräer genau das gleiche. Ein besseres Opfer, ein endgültiges Opfer, ein Opfer für immer. Jesus erwartet nicht, dass wir für unsere Erlösung noch irgendwelche Opfer bringen. Das erwartet Jesus nicht. Er hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und wer noch etwas tut zu der Erlösung, also nachher, der Nachfolge ist wieder was anderes. Aber wenn jemand denkt, ich muss noch für meine Erlösung etwas tun, der kreuzigt Christus abermals. Der glaubt nicht an die Kreuzigung, an das endgültige vollbrachte Opfer, weil er Jesus nochmals kreuzigt. Er sagt, ich muss noch was tun, mich geißeln, mich quälen und dergleichen. Du kannst für deine Erlösung nichts mehr tun, du bist 2000 Jahre zu spät geboren. Wir sind erlöst, um ein heiliges Leben zu leben jetzt, als Nachfolger. Jawohl, das sollst du. Du sollst lieben, du sollst das Gebot der Liebe voll ausleben. Wir müssen unsere Erlösung nur noch ausleben. Dich als Erlöster benehmen und nicht als Sklave. Erlöster, du bist frei. Du bist aus dem Sumpf, aus dem Dreck befreit. Jesus vollbrachte die rituelle Reinigung. Und durch Jesus sind wir rein, ein für alle Mal. Wem die Sünden vergeben sind, dem sind sie vergeben. Der muss jetzt aufpassen, dass er nicht nochmals oder abermals sündigt. Jetzt kannst du die Erlösung genießen. Das ist es. Und wenn du etwas Giftiges trinkst, schadet nicht. Weißt du, das kann dir geistlich nicht schaden, das greift deine Seele nicht an. Da musst du nicht Angst. Jetzt habe ich nackte Frau gesehen oder jetzt habe ich einen Zauberspruch gelesen oder jetzt habe ich das und das. Verstehst du, du musst nicht da erschrecken, was da alles passiert ist. Jetzt habe ich den Teufel gesehen. Weißt du, die können springen, so viel sie wollen, rauf und runter. Und du musst vor diesen Dingen keine Angst haben. Jetzt habe ich einen Toten gesehen, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Weißt du, viele Bilder musst du vom Heiligen Geist löschen lassen. In meinem Namen werden sie. Und weißt du, wenn du Dinge gesehen hast, die müssen von Gott gelöscht werden. Und das ist Gnade wieder, dass gelöscht wird, dieses dein Unterbewusstsein gereinigt wird. Dass diese Bilder nicht immer wieder hochkommen, Kinobilder, Fernsehbilder oder welche Horrorbilder noch du gesehen hast, die müssen gelöscht werden. Denn aus dem Herzen kommen diese Gedanken, jetzt könnte ich was Schlimmes begangen haben. Denn das Unreine geht nicht in das Herz, sondern in den Bauch, hat Jesus gesagt, wenn wir was essen. Und lies mal weiter, in der Bibel steht es, denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Wege in der Toilette ausgeschieden. das Unreine. Das steht so ganz normal und wir machen so kompliziert die Sache. Petrus hat in der Apostelgeschichte 10 was erlebt, eine ganz interessante Erfahrung gemacht. Das, was Gott gereinigt hat, soll der Mensch nicht mehr Gemeinde nennen. Das, was Gott gereinigt hat. Dreimal kommt diese Vision und dreimal sieht Petrus, und wo der Herr sagt, nimm, schlachte und iss. Aber nein, er sagt, ich bin Jude, ich habe noch nie was Unreines berührt. Nein, schlachte, nimm und iss. Und Gott sagte dreimal und sagte dreimal, das, was ich gereinigt habe, nenn du nicht unrein. Was kann das Schwein, wenn es Schwein ist? Hat er sich das Schwein ausgesucht, ein Schwein zu sein? Ich meine das Tierschwein. So, Jesus hat nicht erwartet, dass du bestimmte Dinge nicht tust oder tust. Weißt du, du sollst Gott überlassen und dich nicht verdammen lassen von innen her. So viele werden von innen her verdammt. Deshalb heißt es in meiner Bibel, ist jemand in Christus Jesus, nichts ist mehr an ihm Verdammliches. Der ist gereinigt. So, niemand darf dir das Heil absprechen. Niemand darf dir deine Würde nehmen. Niemand darf dich in irgendeine Schublade stecken. Du bist ein Pfingstler, Katholik, Protestant, Moslem. Du bist ein Mensch. Und das ist so gut so. Jesus will nicht, dass wir über jemanden uns erheben und dann besser vorkommen. Das gehört auch dazu. Das will Jesus nicht. Jesus will nicht, dass wir richten. Was will Jesus nicht? Was gefällt ihm nicht? Was erwartet Jesus nicht? Er erwartet nicht, dass du denkst, dass du deine Erlösung noch irgendwie ergänzen, verdienen musst oder dich selbst noch irgendwie erlösen solltest. Er erwartet nicht, dass du Dinge aus deinem Leben wegbetest, die Gott in dein Leben hineingefügt hat. Er erwartet das nicht. Gott hat es gefügt. Denk an Paulus. Paulus hat dreimal gefleht. Besonders habe ich gebetet. Nimm das, diesen Fall aus meinem Fleisch. Nimm das, Herr, nimm das. Und der Herr hat es nicht genommen. Sondern er hat einfach gesagt, lass dir dann meine Gnade genügen. So vieles wirst du nicht erleben, das Gott wegnimmt. Das bleibt, aber du musst damit leben lernen, dich arrangieren lernen mit diesen Dingen. Jesus erwartet nicht. Weißt du, dass wir unsere Krise meistern. Jesus wusste ganz genau, Petrus wird mich dreimal verleugnen. Die Geschichte kennen wir. Und er hätte sagen können, jetzt Petrus, ich bete für dich, dass das ja nicht passiert. Aber nein, er hat es zugelassen, dass das passiert, dass Petrus ihn dreimal verleugnet. Weißt du, dass er schwach wird, dass er sich verflucht. Gott, Jesus hat es zugelassen, aus bestimmten Gründen, damit er zeigt, du, in dir wohnt nichts Gutes, Bruder. Bilde nichts ein. Bleib runter, unten auf dem Teppich. Nein, Herr, auch wenn dich alle verlassen, ich nicht. Und du siehst, hier hat der Jesus den Jüngern gezeigt, ihr könnt nicht, wenn ich euch nicht helfe. Er erwartet nicht, dass die Leute etwas tun für ihn, ihn verteidigen. Deshalb sagt Petrus, der Herr zum Petrus, steck dein Schwert in die Scheide oder den Revolver in deine Tasche oder wo auch immer. Weißt du, der Petrus wollte immer als großer Held rauskommen. Das will Gott gar nicht, dass du als großer Held rauskommst, als der Überwinder. Nein, Jesus erwartet nicht, dass Petrus die Prüfung besteht. Hört mal, was ich sage. Er wusste, dass Petrus die Prüfung nicht besteht. Und hat ihm nicht nochmals Nachhilfeunterricht gegeben, wie er die Prüfung am besten besteht. Er wusste, er schlendert da rein in diese Geschichte. Und durch die Verleugnung hat Petrus mehr gelernt, als in vielen Predigten Jesu. Da hat er viel gelernt. Nur noch die Gnade Gottes. Wenn der Herr nicht hilft, bin ich verloren. Hier hat Petrus gelernt, was Vergebung ist an sich selbst. Der fragt nämlich ganz groß, wie oft muss ich vergeben? Naja, 500 Mal, sagt der Herr. Aber das reicht nicht aus. Jetzt muss er sich selbst vergeben, mit sich selber klarkommen. Ich habe den Herrn verleugnet, ich habe eine ganz schwere Sünde gemacht. Weißt du, eine Unverschämtheit. Guck mal, eine größere Unverschämtheit gibt es nicht, als was Petrus sich dort geleistet hat. Er hat sogar Brot ausgeteilt, Wunder getan, Dämonen ausgetrieben bei anderen Leuten. Und jetzt sagt er, ich kenne den Mann nicht, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ist das nicht Schande, Verbrechen? Aber jetzt muss er lernen, mit diesem Handicap zu leben. Und Jesus betet in Johannes Kapitel 17, Vers 9. Ich habe gebetet und habe ihnen meinen Namen offenbart. Und sie sind dein Vater. und ich bin in ihnen verherrlicht. Genau das ist es, was passiert. Jesus wollte, dass Petrus zu sich selbst kommt und merkt, in mir wohnt nichts Gutes. Ich bin von dem Heiligen Geist und von der Gnade Gottes abhängig. Jesus will nur, dass er sich in seine Jünger verherrlichen und sie begreifen, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und Jesus erwartet nicht von den Jüngern, dass sie ihre Macht demonstrieren. Ich kann den Herrn verteidigen. Ich kann für Jesus leben. Ich kann für Jesus sterben. Weißt du, was Jesus, wie die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben oder die Herrlichkeit Jesu in unserem Leben aufgeht? In unserer Ohnmacht. Tut mir leid, aber ich sage es. In unserer Ohnmacht offenbart sich der Herr. Je schwächer ich bin, desto stärker ist Gott in mir. Und deshalb sagt Paulus, am liebsten möchte ich jetzt ganz schwach sein. Ganz schwach. Am besten, am liebsten. Nicht Stärke, sondern Schwäche. Nicht Größe, sondern Niedrigkeit erwartet der Herr. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig, Brüder und Schwestern. Jesus nimmt in Johannes 17, Vers 14, seine Jünger nicht aus der Welt. Auch das ist, was Jesus nicht macht und nicht tut und nicht vollendet. Jesus nimmt sie nicht aus der Welt, sondern er sagt, ich lasse sie in der Welt, aber Vater, bewahre sie in der Welt. Gott nimmt uns nicht aus der Welt. Es wäre so schön. Weißt du, als ich Christ wurde, das ging auch so ruckzuck, so viel, so schnell. Ich habe mich bekehrt, habe kurze Zeit mich taufen lassen. Nach kurzer Zeit später habe ich die Geistestaufe bekommen. Und so, Gott hat mich so gesegnet. Jetzt habe ich gedacht, oh, wenn jetzt nur die Entrückung kommen würde. Aber leider, die ist bis heute noch nicht gekommen. Ich bin schon über 50 Jahre auf dem Weg mit Jesus und die haben noch nichts von der Entrückung erlebt. Ich bin immer noch hier auf dieser Erde. Nimm sie, erhalte sie in der Welt, nimm sie nicht von der Welt. Das ist, was Jesus macht. Wir haben hier noch alle einen Auftrag zu erfüllen. Die Welt braucht uns, die Welt braucht dich und mich. Und Jesus sagt, ich habe dein Wort bewahrt, ich habe dein Wort weitergegeben und sie waren gehorsam, sie sind jetzt im Einklang mit mir, sie sind bereit zu leiden, auch wenn alle dich verlassen, wir bleiben bei dir. Das war ihre Bereitschaft. Und jetzt zeigt sich, wie tapfer die Helden sind, wie sie durch dick und dünn gehen, die verschließen sich aus Angst vor den Juden. Und Jesus antwortete ihnen, wer mich liebt, wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden, Johannes 14, Vers 23, und wir werden kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Wer aber mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Ihr werdet mein Wort behalten. Das ist, ich habe mein Wort verherrlicht in ihnen. Kapitel vorher, Vers 25. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also macht euch keine Gedanken, macht euch keine Sorgen. Ihr müsst nichts behalten, ihr müsst nichts. Ich sorge dafür, der Heilige Geist sorgt dafür. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern. Und der wird euch heiligen und reinigen und euch aufdecken und zudecken. Das wird der Heilige Geist machen. Wir glauben, Gott erwartet viel von uns. Eigentlich gar nichts. Du musst dich nur in die Arme Jesu fallen lassen. Einfach sagen, hier bin ich, Herr, segne mich. Hier bin ich, Herr, berühre mich. Hier, Herr, trage mich, tröste mich. Er erwartet nur unsere Verfügbarkeit. Dass wir da sind und bereit sind, mit ihm zu gehen. Jesus erwartet nur, dass du ein Instrument, ein Werkzeug bist in seinen Händen. Mehr nicht. Weißt du, ob ein Hammer oder eine Pfeile oder eine Säge oder Sichel oder eine Sense, egal was für ein Instrument. Du musst ein Instrument, ein Werkzeug in der Hand Gottes sein. Oder eine Geige oder eine Gitarre oder eine Mandoline oder ein Klavier. Nur ein Werkzeug in seiner Hand. Er spielt nachher. Er macht die Musik. Er gestaltet. Und das Werkzeug wird von ihm gebraucht. Das Werkzeug kann nicht selber zuschlagen. Das wäre Zauberei. Und Gott zaubert nicht. Jesus zaubert nicht. Er bedient sich Menschen, so wie du und ich. Zu Paulus, als er bekehrt wurde und zum Glauben kam, da sagt der Heilige Geist dem Ananias, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und jeder von uns, wo Gott begegnet ist, ist ein auserwähltes Werkzeug. Gott will nicht, dass wir was tun, sondern wir sollen nur in seine Hände bleiben. Er will uns benutzen. Und das Werkzeug kann nicht sagen, schlag kräftiger drauf. Nein, er weiß, welche Intensität, welche Kraft hier angewandt werden soll, was da verwendet soll, wie der Geist gibt, auszusprechen. Das sind die Werkzeuge. Was Jesus erwartet, halte ich fest. Er erwartet, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Und dann ist es aus. Das ist, was Jesus erwartet. In die Erde fallen und sterben. Das Wort Gottes annehmen und jetzt das Wort Gottes wachsen lassen. Alles andere macht er. Alles andere machen die Naturkräfte. Jesus erwartet nicht, dass wir unsere Talente bewahren, sondern Jesus erwartet, dass wir mit unseren Talenten wuchern und handeln und dazugewinnen. Verstehst du jetzt? Eine ganze Menge. Alles Buch schon. Was Jesus nicht erwartet. Er erwartet nicht, dass du etwas bewahrst und hier hast du dein Talent, dein Pfund, das du mir gegeben hast. Ich habe schön bewahrt. Jesus sagt, hättest du lieber in die Bank getragen, hättest mir noch Zinsen gebracht. Jesus erwartet nicht, dass wir die Vorschriften, die Gebote halten, sondern Jesus erwartet nur, dass wir in seine Nachfolge sind und schön hinter ihm hergehen. Schön hinter ihm hergehen. Das erwartet. Du musst nicht den Weg bahnen. Jesus geht uns voran. Wir haben da ein so schönes Lied. Jesus geht voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht vereilen, dir getreulich nachzueilen. Du musst nur gucken, dass du einen Anschluss am Herrn behältst. Nachfolge ist mehr als nur Befolgung irgendwelcher Vorschriften. Matthäus 6, Vers 24. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Eine ernste Angelegenheit. Jesus erwartet nicht, dass die Massen ihm nachfolgen. Verstehst du, was heute manche Gemeinden, Pastoren, Evangelisten, Prediger wollen? Die Masse, Millionen Leute, verstehst du, hat er erreicht. Und weißt du, was unterm Strich übrig bleibt? Die Einzelne. Was sagt Jesus? Matthäus 7, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte. Schön. Aber da steht noch mehr drin. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, dass die zur Verdammnis führt. Und viele sind ihrer, die da drauf gehen. Und dann kommt er von der engen Pforte. Aber die Pforte ist eng und schmal. Der Weg zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Der Herr Jesus erwartet nicht, dass ganz Deutschland Jesus nachläuft. Wäre schön, würde sich freuen. Aber sei froh, wenn ein paar aus Berlin mitgehen und mitkommen in den Himmel. Guck mal, 2 Millionen sind ausgezogen aus Ägypten und nur 2 kamen ins gelobte Land rein, Josua und Kaleb. Nicht die Massen. Jesus sagt in Lukas 13, ringt darum, Brüder und Schwestern, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, die das sagen, das sage ich euch, werden danach trachten, dass sie hineinkommen und werden es nicht hineinkommen können. Die werden es nicht schaffen. Also was Jesus erwartet und nicht erwartet. Er versucht bisschen nur bruchstückhaft, dir zu sagen, was er erwartet und was er nicht erwartet. Und Jesus kam als Sohn Gottes, er hat sich erniedrigt. Und er erwartet, dass wir uns auch erniedrigen. Denn er sagt, der Knecht, der Diener ist nicht größer als sein Herr. Und wenn ihr groß rauskommen wollt, erniedrigt euch. Dient einander. Jeder mit der Gabe, der von Gott bekommen hat. Lebe ein erleuchtetes Leben, lebe ein gesegnetes Leben. Gesegnetes Leben ist nicht, dass du immer Erfolg hast, sondern auch in den Niederlagen zeigt sich der Herr. Ich weiß nicht, ich muss das euch sagen, verstehst du, weil wir verkehrt gepolt sind. Wir sind von Amerika so geprägt, dem Wohlstandsevangelium. Wenn du an Jesus glaubst, dann geht's vorwärts, dann fährst du Mercedes und dann fährst du Cadillac und was weiß ich, dann kriegst du dein eigenes Flugzeug, dein eigenes Schiff. Verstehst? Und das ist Gaukelei. Durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Keine Angst, du wirst nicht untergehen, denn der Herr ist im Boot und der Herr wird den Wind gebieten, Wind sei still. Und er erwartet nicht, dass du weiter ruderst und gegen den Sturm ankämpfst. Er macht es. Aber du musst begreifen und sehen, du, ich kann nicht mehr, unsere Kräfte sind zu Ende. Stell dir mal vor, sie hätten den Atlantik überqueren müssen. Und es wäre dort passiert. Jetzt ist so ein Tümpel, für mich ist See Genezareth ein Tümpel. Du kannst von einer Seite des Sees auf die andere gucken. Verstehst? In so einem Tümpel verzagen sie sogar am Leben. Stell dir mal vor, die hätten den Atlantik überqueren müssen. Ja. Da wären sie untergegangen. Da gibt es mehrere Stürme, nicht nur eine Sturm. Da gibt es Riesenwellen. Aber Gott sei Dank, auch der Herr ist bei der Überquerung des Atlantiks dabei. Und des Pazifischen Ozeans ist noch viel größer. Der Herr ist dabei. Und solange der Herr im Boot ist, hast du nichts zu befürchten. Er ist der Kapitän. Er ist dem Wind und Wetter gehorchen. Er ist es. Und Jesus hat nicht erwartet, dass die Jünger den Wind besiegen, sondern er besiegt den Wind. Er besiegt die Stürme, auch in deinem Leben. Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du von mir und von uns gar nicht so viel erwartest. Du bist der gebende Gott, der schenkende Gott, der dienende Gott, der liebende Heiland bist du. Der Heilige Geist ist mitten unter uns. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unseren Schwachheiten hilfst. Und dass du uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes vertrittst. Herr, wir wissen nicht, was wir beten sollen, aber dein heiliger, guter Geist hilft uns in unseren Schwachheiten, in unseren Situationen, wo wir sind. Und ich möchte meine Geschwister ermutigen, stark zu sein in Christus. Einfach Christus beistehen und mit Christus zusammenarbeiten und mit Jesus den Weg gehen. Und es wird alles recht werden. In dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Herr, dass wir mit deiner Hilfe überall rechnen dürfen. Auch jetzt heute Abend. Und wenn irgendjemand krank ist und jemand schwach ist, Herr, es ist gut so, dann können wir füreinander beten und dann können wir eine Kraft erleben. Denn wenn jemand krank ist, dann kann er eine Heilung erleben. Wenn jemand schwach ist, kann er eine Stärkung erleben. Wenn jemand Probleme hat, er kann die Lösung und die Antwort der Probleme bekommen. Ich danke dir, Herr, dass du uns immer noch dienst. Du erwartest nicht, dass wir die Probleme lösen. Du erwartest nur, dass wir sie dir sagen und dir alles überlassen und übergeben. Preis dem Herrn. Wir dürfen das Steuer, das Ruder dir übergeben und du steuerst uns jetzt sicher in den Hafen hinein. Amen.